Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sofa Scouts. Mein Name ist Jan Weckwert und ich begrüße euch recht herzlich zur vorerst letzten Episode unserer kleinen Reihe. Zunächst mal ein dickes Sorry, dass es letzte Woche keine Ausgabe gab. Wir hatten ein paar zeitliche Probleme, das ist manchmal vor der Draft so, das ließ sich nicht vermeiden. Als kleine Entschädigung direkt bevor das große Ereignis losgeht, haben wir noch eine Kurzvorstellung einer Position, und zwar der Titans. Und dafür habe ich einen besonderen Gast hier, mit dem ich schon letztes Jahr in diesem Rahmen die Titans diskutiert habe. Dieser Gast dürfte allen bekannt sein. Mit dem mache ich in einem anderen Kontext öfter Podcasts. Normalerweise ist er der Moderator und fragt mich. Heute haben wir vertauschte Rollen. Und als letzter Teil der Vorstellung, er ist ein ehemaliger Sofa-Quarterback. Beziehungsweise, was heißt eigentlich ehemalig? Ich denke, den Status wird man eigentlich nie so richtig los. Adrian Franke. Hallo Adrian.
Hallo Jan, schön hier zu sein.
Ja, mal andersrum. Ja. Wir hatten es ja letztes Mal schon. Mittlerweile kann man sich ein bisschen dran gewöhnen. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wir wollen gleich reingehen, einfach auch deswegen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Draft steht vor der Tür. Es gibt auch nicht mehr so viel Zeit, diese Aufnahme zu hören, darum wollen wir sie nicht in die Länge ziehen. Aber verrate uns vielleicht kurz einmal in wenigen Sätzen, wie du scoutest und gradest, damit die Leute wissen, was sie erwartet. Diejenigen, die wenigen, die dich nicht bei Downset Talk dauernd hören und da dir deine Positionsrankings verfolgen.
Ja, also ich finde es immer total faszinierend, wenn Leute so ein Zahlensystem haben und dann irgendwie so eine 7,48 rauskommt. Manchmal wünschte ich hätte das auch, weil ich glaube, es hilft schon dabei, über 5-6 Jahre dann das so parallel zu vergleichen und das so irgendwie so eine gewisse Baseline zu haben. Aber was ich normalerweise eben mache, ist wirklich einzelne Charakteristika analysieren. Also bei Titans jetzt zum Beispiel, der ist dann sowas wie Blocking, Route Running, Inline oder eher, ist das eher ein Slot-Spieler oder eher ein Inline-Spieler. Natürlich die athletischen Maße, das physische Profil. Diese ganzen Sachen fließen bei mir in ein Riesendokument rein, kann man sich so vorstellen, wo ich dann auch meine ganzen Tape-Notizen drin habe. Und aus diesem riesen Haufen an Informationen sozusagen kreiere ich dann ein Profil. Also das ist dann in der Regel zum einen eine Reihe an Stichpunkten, positiv, negativ natürlich, irgendwie unterteilt, damit ich dann auch für Podcast-Aufnahmen oder für sonstige Sachen das auf einen Blick habe. Und dann eben idealerweise auch irgendwie ausgeschrieben, damit ich auch wirklich wie so ein Blurb habe zu jedem Spieler, dass ich grob irgendwie auf einen Punkt auch zusammengefasst immer sagen kann, was ich von dem Spieler halte, wie ich den Spieler sehe, wo ich den mir vorstellen kann. Was das Grading angeht, bin ich immer eher Team Runden-Grades. Also ich finde es, ich habe mir da auch länger drüber Gedanken, ich mache mir jedes Jahr drüber Gedanken, finde es aber im Endeffekt dann doch immer sinnvoller zu sagen, okay, ich sage euch am besten direkt, wo ich den draften würde. Also das ist dann bei mir in der Regel, die erste Runde unterteile ich noch so ein bisschen, Top 5, Top 10, Top 15 und dann bin ich immer, entweder ist es eine glatte Runden-Grade, also einfach dritte Runde, oder ist es eine Late, dann schreibe ich das bei mir dritte bis vierte Runde, also Late Third, Early Fourth, um so ein bisschen da die Unterteilung zu haben. Aber ich fand das immer am sinnvollsten, eben auch für das, was wir hier machen, was ja eben auch ist, Leuten, die die Klasse vielleicht nicht so viel kennen oder eben vor allem wissen wollen, wie wir die Spieler einschätzen im Sinne von, wo sie dann gedraftet werden, fand ich das immer am sinnvollsten zu sagen, wann und wo würde ich diesen Spieler draften.
Vielen Dank, das sehen wir relativ ähnlich. Also ich habe auch keine ganz großen Rundenunterteilungen, vielleicht ein ganz bisschen mehr, dass ich sowas auch wie Early bis Mid habe, gerade am Anfang, was weiß ich, zweite Runde oder so, aber sonst sind wir da eigentlich ziemlich ähnlich. Das ist ja so ein bisschen das Problem, wie weit man sowas dann quasi in Zahlen quantifizieren kann. Also sowas,
ja,
das
genau.
Ist ja das, was dann bei diesen, ich sage jetzt mal so, bei diesen Lance Zierlein Ultras, weil der hat damit angefangen, irgendwie mit hundertstel Zahlen, dass man dann sagt, ja, der Spieler hat bei mir eine 7,38 und nicht eine 7,34. Und das lässt sich ja dann berechnen, indem man einfach sagt, man gibt Blocking so und so viel Wert, Receiving, Route Running, Maßen, Speed, also den Testwerten. Ich finde das gut, also ich finde es auch gut, also ich bin ganz bei dir, ich finde es gut, wenn das Leute machen, weil das natürlich die Vergleichbarkeit erhöht, auch zwischen den Jahren. Ich lasse mir aber immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Leeway, dass ich hier oder da noch was anpassen kann, was ich damit natürlich nicht so gut könnte. Also dass ich sage, naja, hier gibt es irgendeinen Moment, den finde ich irgendwie, der ist jetzt nicht klassisch Route Running, aber das ist ein Moment, mit dem ich Spieler gewinnen kann, den würde ich irgendwie höher gewichten. Ja, kann ich in dieser Matrix jetzt nicht so richtig. Aber letztlich ist es natürlich so oder so relativ ungenau. Und da müssen wir uns nichts vormachen.
Klar, nee, genau. Ich glaube, es ist halt immer für die Zuhörer, Zuhörerinnen ist es immer, ist mein Eindruck, auch wenn ich selber andere Folgen oder von anderen Podcastern das höre, kann ich ja auch immer halt mehr damit anfangen, wenn die sagen, mit dem Spieler bin ich jetzt in der vierten Runde, so als zu sagen, der hat eine 7,4 bei mir.
Es wird ja in der Regel dann zwar übersetzt und sagt man, ja, das heißt ungefähr Anfang vierte Runde, aber es ist eben diese Hin- und Zurück-Übersetzung letztlich, wenn man will. Aber das Spannende ist ja, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Zugänge und die haben ja auch alle ihre Berechtigung irgendwie.
Ja.
Gut, kommen wir zu den Titans. Vielleicht zunächst mal, wir haben, oder das kann ich vielleicht schon mal vorweg schicken, wir haben 6 Spieler ausgewählt. Das sind wie immer nicht die zwangsläufig die besten 6. Da sind natürlich die Top-Prospects oder sagen wir in diesem Fall der Top-Prospect dabei, aber ansonsten eben auch Spieler, über die wir einfach gern reden wollten, unterschiedliche Typen, spannende Typen, spezifische Talente. Adrian hat die Auswahl diesmal mitgetroffen, das heißt zumindest 3 Spieler sind direkt nach seinem Gusto, vielleicht auch alle 6. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht noch mal ein paar Worte zur Klasse allgemein, also ohne da jetzt auf einzelne Prospects einzugehen, wie schätzt du die ein?
Besser, als ich am Anfang gedacht hatte, weil so die, als ich am Anfang angefangen habe und dann so ein bisschen sich an den Konsens-Rankings entlanghangelt, war ich schon so ein bisschen enttäuscht eher. Und habe dann aber, je mehr ich geschaut habe, desto mehr haben mir Spieler gefallen, die ich dann alle so in dieser Mid-Round, dritte, vierte Runde in der Range ungefähr sehe. Aber die halt, glaube ich, super spezifisch, da also sehr spezifische Rollen sehr gut ausfüllen können. Wir kommen gleich zu ein paar Beispielen. Da gibt es für mich jetzt vielleicht nicht das komplette Tight-End-Prospect, aber sind wir da auch mal ehrlich, wie viele komplette Tight-End-Prospects gibt es überhaupt? Gibt es überhaupt in der NFL, wie viele komplette Tight-Ends? Also wo wir wirklich sagen, so Gronk-Style-mäßig ist der 6. Offensive-Lineman, aber ist auch ein dominanter Receiver. Wie viele davon gibt es wirklich? Und wenn man dann eher die Tight-End-Position so ein bisschen denkt, verschiedene Schemes haben verschiedene Anforderungen an die Position, können aber auch verschiedene Spieler entsprechend in gute Rollen bringen. Ich glaube, da bietet dieser Draft tatsächlich einiges. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auf die Klasse zurückgucken, mal in, mein Titans bauen immer ein bisschen, sagen wir mal in 3 bis 4 Jahren. Und du hast irgendwie 5, 6 Titans, die wirklich einen Impact haben in ihrer Offense.
Das ist sehr schön, dass du die positiver siehst, weil vielleicht kannst du sie mir schmackhaft machen in den nächsten einer Stunde. Ja, die Frage ist so ein bisschen, die ich jetzt stelle, die soll jetzt nicht so provokant klingen, wie sie vielleicht klingt. 5 Titans, die dann Impact haben, hat man das nicht in den meisten Klassen. Also meine letzte Klasse war natürlich sehr gut, das wissen wir, aber irgendwie habe ich doch, oder hatte ich doch mir ein bisschen mehr versprochen, muss ich sagen. Ich war bei dem einen oder anderen Spieler, als ich dann genauer ins Tape reingegangen bin, bei mir ist das ja immer dieser zweistufige Prozess, ich beobachte die während der Saison, schreibt dann natürlich auch mal was, habe den einen oder anderen ein bisschen genauer beobachtet oder mal genauer vorgestellt und dann, aber es ist immer noch mal was anderes, wenn man sich die dann wirklich mal 90 Minuten en Detail anguckt und dachte ich, oh, naja. Aber wie gesagt, das Schöne ist ja, vielleicht kannst du mir den einen oder anderen Spieler schmackhaft reden. Wir fangen einfach mal an und wie immer hat der Gast natürlich das erste Wort. Ich werde den Spieler kurz vorstellen, also dessen Geschichte, aber nur in wenigen Worten, dass man einfach weiß, wer ist das, wo kommt er her, was hat er so bisher gemacht. Wie immer umgekehrt alphabetisch und wir beginnen, weil jetzt das ist schon ein kleiner Versprecher bezüglich des Vornamens. Wir beginnen mit Ben Sinnott von Kansas State, ein Ratchet Junior. Ben Sinnott, ein Zero-Star-Recruit, also einfach jemand, der nicht gerankt wurde, aus Waterloo, Iowa. Ich verkneife mir alle Wortwitze zu sowohl Waterloo als auch Iowa als auch irgendwelchen Zusammenhängen dazwischen. Ben Sinnott hatte nur Angebote aus der FCS, entschied sich dann aber als Walk-On, also ohne Scholarship, ohne Stipendium zu Kansas State zu gehen, und zwar zunächst als Fullback. hat er 2020 geredshirtet, 2021 war er Backup. Danach bekam er dann aber sein Stipendium. 2022 Starter geworden mit 31 Catches, 447 Yards, 4 Touchdowns. First Team All Big 12 und auch Big 12 Champion mit den Wildcats geworden. Und 2023 49 Catches, 676 Yards, 6 Touchdowns und erneut First Team All Big 12. Also durchaus jemand, der produziert hat. Adrian, dein Auftritt.
Ja, ist gut, dass wir mit Ben Sinnott anfangen, weil da fällt es mir nicht schwer, dir die Klasse schmackhaft zu machen. Den mochte ich nämlich sehr. Also Ben Sinnott ist bei mir, sind wir in der dritten Runde, wobei ich da auch relativ klar sagen kann, ich habe halt, also die Gap zwischen Brock Bowers und dem Rest der Klasse ist halt schon extrem. Und ich mag ein paar Spieler für die dritte Runde und Ben Sinnott ist tatsächlich der erste aus der Gruppe für mich. Der ist auf der kleineren Seite, wobei man da ja sagen muss, also er ist halt auf der Brock Bowers Seite, so ungefähr, was die Maße angeht, 6'4". 250 Pfund, bewegt sich dafür halt, oder also dafür, dadurch, dass er so klein ist, bewegt er sich halt sehr, sehr gut. Das ist mir bei Sinnott relativ schnell aufgefallen. Die Reichweite auch hinter der Line of Scrimmage als Blocker, die Mobilität als Blocker, also auch da, dass du ihn überall rumschieben kannst. Er ist jetzt nicht der klassische Inline-Titan, er ist jetzt keiner, den ich idealerweise viel als stationären Blocker haben will, aber als Move-Blocker kann der halt wirklich einen Impact haben. Die Explosivität, auch wenn er auf Second Level kommt, sowohl als Blocker als auch als Receiver. Athletisch super getestet und ich finde, das sieht man bei Sinnott auch auf dem Tape. Wenn es darum geht, irgendwie sowohl bei horizontalen Routes irgendwie ein Tempo aufzunehmen, als auch dann bei vertikalen Routes, die Seams zum Beispiel tief zu attackieren, der Play-Speed ist bei Sinnott einfach generell ziemlich hoch. Und da sieht man die Beschleunigung bei ihm einfach. Auch das passt eben zu den athletischen Tests bei ihm. Sowohl bei der Combine als auch das Tracking beim Senior Bowl, da hat man es beides gesehen. Du kannst mit Screens bei ihm viel machen. Ich mochte die Routes eigentlich auch ganz gerne. Also ich fand, die Cuts bei Sinnott sind meistens präzise, dieses Abstoppen, Tempo aufnehmen. Wenn wir jetzt über Comeback Routes zum Beispiel reden, da sieht man eigentlich konstante Separation bei ihm. Die Agilität ist gut. Er hat auch überall in der Formation gespielt. Also zum Beispiel auch wirklich als Lead-Blocker aus dem Backfield. Sowas habe ich auch von ihm häufiger gesehen. Ich mochte ihn halt echt als On-the-Move-Blocker. Und da sind wir auch gleich in dem Thema eigentlich. Also ja, wenn du jetzt den klassischen Inline-Titan suchst, dann ist Ben Sinnott wahrscheinlich nicht deine Wahl. Dann ist aber Brock Bowers auch nicht deine ideale Wahl. Das ist Sinnott für mich nicht. Aber er ist halt ein... Für mich bringt er eben mehr mit als einige dieser vielleicht vom Profil her klassischeren Titans, weil er auf eine Art und Weise vielseitig ist, die einfach nicht viele Titans mitbringen. Und dann noch diese Explosivität hat und die Athletik und was in puncto Route-Tree mit dem möglich ist. Dass ich glaube, wenn Sinnott in der Offense landet, die gewillt ist, mit dem Titan eben auch kreativ zu werden und den auf verschiedene Arten einzusetzen, und ich schätze, wenn du das nicht willst, dann draftest du Sinnott auch nicht irgendwie Runde 3, dann glaube ich, ist das einer dieser Spieler, an die ich am Anfang jetzt gedacht hatte, wo ich mir vorstellen könnte, in 2, 3 Jahren gucken wir zurück und sagen, das ist echt ein Spieler, der ein Starting Talent ist und einen echten Impact auf seine Offense hat.
Witzig. Ist der einzige Spieler, den du mir nicht schönreden musst aus der ganzen Klasse. Den habe ich sogar noch ein bisschen höher. Ja, Ben Sinnott, also ein Spieler, den ich auf dem Blog auch ein, zwei Mal vorgestellt habe, weil ich den wahnsinnig spannend finde. Und du hast das meiste eigentlich gesagt. Ne? Ein Fun Fact vielleicht noch, was ich immer wieder erstaunlich finde. Der wird bei der Combine gemessen, hat 32 3/8 Arme, ist für ein Titan absolut okay, nicht ideal, absolut okay. Geht dann zum Pro Day und da sollen es 31 1/4 sein. Also der soll quasi über 1 Inch Armlänge verloren haben in wenigen Tagen. Wie soll das gehen? Ich frage mich bei solchen Messungen manchmal, also da muss irgendwer falsch gemessen haben. Ja. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er längere Arme hat, weil das auch ein bisschen besser dazu passt, wie er spielt. Also ich finde ihn auch als genau das, was du gesagt hast, ne? Das Blocking on the Move als Puller im Second Level, wie er sein Target findet, wie er es fixiert, wie er positioniert dazu ist. Das ist ein Problem, was ganz viele Titans dieser Klasse haben, dass sie vielleicht ganz beweglich sind, aber sich dann nicht richtig zum Block positionieren on the Move. Der Push, die Drive-Blocks, auch, also er kann ja auch mal Inline, er wird auch mal Inline spielen können, der ist jetzt nicht eine komplette Schwäche, finde ich da. Er hat nicht diese krasse Core-Strength, ne? Also er ist jetzt nicht einfach dieser Titan, der einfach Leute aus dem Weg schiebt. Er verliert manchmal zu oft den Initial Punch, er kann sich aber meistens dann im Block halten. Gegen Gap-Shooter ein bisschen zu viel Schulter, wie gesagt, darum besser on the move. Und auch so bei diesen Split-Zone-Blocks, wenn er sozusagen across the formation kommt und dann eben den ungeblockten Edge oder Linebacker, was auch immer, aus dem Weg nimmt, oder Kick-Out-Blocks, da ist er wirklich richtig gut. Und eben auch als Fullback, das hat er ja auch am Anfang gespielt. Er hat als Fullback gestartet,
genau,
bei K-State. Passblock war halt eine Sache, die mir nicht gefallen hat, aber das würde ich auch, er ist ein H-Back-Typ, er ist damit eher natürlich Sorte Receiving Titan. Warum will ich den im Passblock einsetzen? Dann, wenn ich das haben will, dann hole ich mir lieber den sechsten O-Liner daran.
Richtig.
Ich mochte seinen Release, man sieht die Explosivität, der hat ja extrem explosiv getestet, im 40er Vertical insbesondere. Mhm. Das sind halt Top-Receiver-Werte und so sieht er ja eigentlich nicht aus. Ne?
Ja.
Aber das ist natürlich, aber man sieht es, finde ich, die Release-Technik gefällt mir. Bei den Routes war so ein bisschen so, ich fand, manchmal muss er die Route wirklich zu Ende laufen, da war er überrascht von späten Pässen. Manchmal, also er hat das Potenzial dazu und auch das Footwork, aber er telegrafiert manchmal zu sehr. Also dadurch, finde ich, kriegt er nicht genügend Separation. Läuft manche Routes in die Coverage rein, gerade in Zone-Coverage. Der Route-Tree ist jetzt noch nicht super divers, da gab es andere Titans, die haben das mehr, aber er hat einfach diese starken Hände, der zieht den Ball rein in Traffic, under the rest, super Konzentration, weiche Hände. Es gab ja so ein paar Over-the-Shoulder-Catches, wenn er die Sideline lang geschickt wird, bei so einer Art Wheel-Route. Er hat sogar One-Hander gehabt. Der Catch-Radius gefällt mir. Er hat nicht die allerbeste Body-Control, finde ich. Also ich weiß nicht, ob es ein Problem der Armlänge ist, die Screens und eben auch, dass er ein toller Runner nach dem Catch ist. Ne? Also wenn da der bedauernswerte DB ankommt, dann kriegt er die Schulter. Und er hat ja auch ein paar Moves. Er ist ja nicht nur irgendwie so ein lumbering Big Guy, sondern der kann halt ab und zu mal, ne, der hat eine starke Balance. Ankle Tackles gab es viele, die einfach verpufft sind. Und der kann Tackling oder Tacklern auf verschiedene Weise ausweichen. Von daher für mich einfach so ein H-Back-Typ, starkes Blocking on the Move oder in Space. Er hat mehr Passplays Downfield gehabt als viele andere. Die Yards after Catch gefallen mir. Das Potenzial im Route Running ist da. Separation ist mir noch ein bisschen inkonstant. Ich habe ihn in diesem Bereich, das war der einzige, den ich höher gerankt habe. Also Bowers nehmen wir jetzt mal raus, logischerweise. Mhm. In diesem Bereich Late Second, Early Third. So. Mhm.
Ich bin
also nicht weit auseinander, ja. Aber das war jetzt vielleicht das schlechteste Beispiel dafür, warum mir die Tight End Klasse nicht gefallen
hat. Ja, ich bin total gespannt, wo der geht. Also ich finde, ja. Der Sinnet ist echt so. Wenn wir so Late Second gucken, wer den dann nehmen könnte, finde ich echt, also mein, so der logische Spot wäre halt irgendwie San Francisco, aber die haben diese Rolle irgendwie auch schon mehrfach besetzt.
Genau.
Und da bin ich echt gespannt, wo der geht, weil ich wenn den, keine Ahnung, wenn den jemand früh in der dritten Runde nehmen würde, würde ich das auch nicht kritisieren. Also das ist für mich auch der eine Teil, wo ich das nicht kritisieren würde, weil ich halt glaube, dass da schon die Chance ist, dass das ein richtiger Difference-Maker werden kann, in der richtigen Rolle.
Genau. Da braucht man wirklich die richtige Rolle und da hofft man ja immer, dass die GMs auch wissen, was sie da tun. Dass nicht irgendwer denkt, ne, so ein weißer, kräftig, also so ein bisschen kräftig oder so ein bisschen kompakt wirkender Teil, die machen wir zum Inliner. Und dann würde wenig überraschend Ben Sinnes halt vielleicht nicht diesen Impact haben.
Ja.
Kommen wir zum nächsten. Der nächste ist Jatavion Sanders von Texas, ein Junior. 6'4", 245. Ich stelle ja jetzt den sozusagen, oder bin zuerst dran. 32,7 Arme, 10,8 Hände. 4,69 gelaufen, also durchaus solider Speed. Bisschen enttäuschende Explosionswerte, also ne, die Vertical und Broad. Und auch der Bench von 8, was war da los? Also wir kommen gleich zu den Problemen, aber so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Jatavion Sanders hat eine ganz andere Karriere als Ben Sinnott gehabt. Der war 5-Star-Recruit aus Denton, Texas, der Nummer 1 Athlete des Landes. Also Athlete ist ja quasi so eine Sammlung für Talente mit noch etwas unklarer Position. Der hat sich als Texaner üblich für die Longhorns entschieden. 2021 Backup. 2022 Starter mit 54 Catches, 613 Yards und 5 Touchdowns. First Team All Big 12. 2023 Bestätigung der Zahlen, im Grunde genommen mit 45 Catches, 682 Yards, also mehr Yards per Catch und 2 Touchdowns. Erneut First Team All-Big 12 zu dem Big 12 Champion und die erste Playoff-Teilnahme der Longhorns mit einer Halbfinalniederlage gegen Washington. Ja, Jatavion Sanders, ich war mir eigentlich sicher, dass ich den hoch habe und war dann ein bisschen enttäuscht. Mhm. Und ich habe dir ja schon entnehmen können, dass das bei dir nicht so ganz anders ist.
Ja.
Also ist so ein Typ leicht Anders heißt Tight End solider Speed, meist Inline oder Offset gespielt, ein bisschen Slot, gelegentlich Splitout, also durchaus variabel eingesetzt. Ich fange mal mit dem Passspiel an. Das ist ja so ein bisschen das, wofür er eigentlich ja gerühmt wird. Den Release mag ich, Geschwindigkeitsaufnahme, ist jetzt nicht der explosivste Spieler, da merkt man schon, dass diese Werte nicht ganz zufällig zustande gekommen sind. Ich finde es ein bisschen komisch, also auf der, wenn man bei den Routes mal anfängt, wie sehr oder wie wenig der antizipiert, dass er um den Defender herumspielt. Also auf dem Stem, auf dem Route Start, wie oft er am Breakpoint einfach durch den durchspielt, wie oft er in Defender reinrennt. Den Route Tree fand ich relativ limitiert. Der hat Potenzial, überhaupt keine Frage. Es gibt so ein paar wirklich schöne Routes, Deep Ins, Deep Outs, ein paar schöne Cuts, auch gutes Footwork. Nicht super explosiv, aber das sah kontrolliert aus. Aber man hat ihn halt viel einfach auch bei diesen ganzen League-Out-Plays und in die Flat einfach eingesetzt, ein paar Tight-End-Screens. Ja. Das war irgendwie auch ein bisschen seltsam, fand ich. Gut, Sarkisians Offense funktioniert, von daher will ich da nicht so viel kritisieren, aber das macht die Projection auch ein bisschen schwerer, finde ich. Er hat ein gutes Verständnis von Zone. Der zweite Teil der Route hat mir immer ein bisschen besser gefallen als der erste, wenn man so will. sehr sichere Hände, großer Catch-Radius, profiliert am Catchpoint. Das ist ein Teil, der passt, setzt seinen Körper gut ein, reduziert den Einfluss des Defenders, agiert insgesamt sehr physisch, hat ein paar sehr schöne High-Pointer, wo er halt hochgeht und den Ball am höchsten Punkt fängt. Er ist grundsätzlich ein athletischer Typ, aber er ist nicht super fluid oder fußflink nach dem Catch. Da fand ich ihn, da waren wenig Moves. Ja, wenn er in Schwung ist, gilt für fast alle dieser Jungs, über die wir heute reden, dann ist er schwer aufzuhalten. Dann kann er auch mal einen Defender mit sich schleppen, aber irgendwie wirkte mir das alles so ein bisschen wenig explosiv, ein bisschen wenig quick. Ist kein krasser Tackle-Breaker. Wie gesagt, viele der Big Plays waren halt so eine League-Outs oder auch diese Delayed Routes. Ne? Er blockt an, die Defense verabschiedet sich nach hinten mit den ganzen Receivern, die Routes laufen, dann kommt er irgendwie underneath und hat dann plötzlich viel Platz, aber das wird in der NFL so selten funktionieren und vor allem wird das jetzt nicht seine Calling Card sein. Dazu kommt das Blocking, also das hat mir schon Bauchschmerzen bereitet. Ja. Inline fand ich ihn zu weite Handplatzierung, mangelnde Core-Power insbesondere, die Positionierung ist nicht konstant, Defender haben wieder Möglichkeit, an ihn vorbeizukommen. Bei Move-Blocks ist er nicht schlecht, ein bisschen zögerlich. Ich fand bei diesen Across-the-Formation, Split-Zone-Blocks und so war es oft nur die Schulter und auch nicht so die volle Force, mit der er reingegangen ist. Also die Zögerung bei der Blockaufnahme, andere haben den ja als Blocker deutlich besser beschrieben. Ich habe es einfach nicht gesehen. Der hat Blocks nicht lange halten können. Da gab es einen Block gegen Malachi Moore, gegen den Star oder Safety von Nickel Safety von Alabama. Wenn man den nicht richtig halten kann und der sich rausfindet, dann hat man ein Problem, denke ich. Also der wiegt halt deutlich weniger und ist deutlich kleiner. Sein Gegenspieler macht oft den Tackle. Das Run-Blocking hat sich ein bisschen verbessert im Laufe der Saison und er hat auch ein bisschen Einsatz als Pass-Blocker gehabt, aber irgendwie fand ich das doch ein bisschen underwhelming. Ich habe den so im Bereich Ende Tag 2, Anfang Tag 3, athletischer Mover, Basic Routes, da ist Potenzial da. Also ich glaube, man kann mit dem viel machen. Der ist erst 21, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Allein wegen der Hände, wegen der Athletik nach dem Catch. Wie gesagt, Quickness und Explosivität fehlt mir da ein bisschen. Aber die Blocking-Raps haben mir dann auch ein bisschen Sorge gemacht. Der wird halt auch erstmal als Move-Titan spielen müssen. Und die Blocks on the Move fand ich doch deutlich schlechter als bei Sinnott.
Ja, ich fand vor allem, also ich stimme dir eigentlich quasi genau zu, ich fand aber halt vor allem bei Sanders waren die Blocks on the Move auch noch schlechter als die Inline-Blocks. Und ich mochte die Inline-Blocks auch nicht. Er hat mir viel zu häufig seine Targets verfehlt, weil er halt, ich weiß nicht, ob es ein Quickness-Thema ist, Agilität, Antizipation oder manchmal auch von allem ein bisschen was, aber ich fand da ganz oft, dass das Timing nicht gut war, dass er dann irgendwie unkontrolliert wurde oder halt, wie gesagt, sein Target einfach verfehlt hat. Also, dass das ganz oft nicht gepasst hat. Wenn er dann wirklich mal das, was ich bei Sinnott gerade beschrieben habe, so in der Bewegung Second Level, du musst irgendwie dir den Safety finden und den wegblocken, das fand ich bei Sanders auch gar nicht gut. Und ich stimme dir eben zu, Inline braucht er deutlich mehr Power und deutlich mehr, weiß ich, Grip-Strength vielleicht, Konstanz auf jeden Fall. Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, ob das dann vielleicht seine Dynamik im Passspiel negativ beeinflusst, wenn er da nochmal ein paar Pfund draufpackt. Meine Frage bei Sanders war halt wirklich so ein bisschen, also Grading-technisch sind wir sehr ähnlich. Ich sehe den auch spät, Tag 2. Meine Frage war wirklich so ein bisschen, was ist der in der NFL? Weil wenn der kein Inline-Blocker ist, Und er aber, also im Moment zumindest, vielleicht wird das ja noch, im Moment kein Inline-Blocker ist, er kein guter On-the-Move-Blocker ist. Und die Routes, glaube ich, hast du sehr ähnlich beschrieben, wie es bei mir hier auch steht, dass ja, die Beschleunigung ist natürlich gut, aber die Cuts fand ich nicht gut, die Bewegungen fand ich häufig so ein bisschen hölzern, gerade auch im Vergleich, also Stinnett ist so ein krasser Gegenvergleich dazu. Routes gegen Man-Coverage bei Sanders fand ich, wirkten sehr leicht zu antizipieren für den Gegenspieler. Der läuft seine Routes mir einfach viel zu häufig so ein bisschen Boxauto-Style durch Kontakt irgendwie durch.
Und das ist das größte Problem.
Wie bitte?
Das ist das größte Problem, dass er einfach nicht, finde ich, dass er nicht antizipiert, da ist ein Defender, den kriege ich, also er muss ja abstoppen, wenn er in den Kontakt reingeht am Breakpoint, genau, dann wird er nicht so schnell dynamisch irgendwie auf seine Route kommen, das ist einfach so. Genau. Dann gewinnt der Defender öfter, als er nicht gewinnt.
Ja, also er hat halt, was Sanders eben hat, ist diese Beschleunigung zu sagen, um ihm zu sagen, mit dem attackieren wir straight line vertikal. Das ist das, wo ich ihn am ehesten sehe. Aber das Profil für ihn, wo ich jetzt bei Sinnet zwar sage, der Sinnet braucht eine sehr spezifische, oder also braucht die richtige Rolle, aber dann kann der richtig gut werden. Bei Sanders weiß ich halt gar nicht so genau, in welcher Rolle der richtig gut werden könnte, weil dafür hat mir einfach zu viel gefehlt, was Blocking angeht, was Route Running angeht. Und in der Art und Weise, wie er als Receiver gewonnen hat. Und er hat ja Zahlen aufgelegt, also die letzten beiden Jahre immer über 600 Yards und letztes Jahr auch, was so Yards pro gelaufene Route angeht, sehr gute Werte gehabt. Contested Catch Rate war in Ordnung. Also diese Sachen sind alle da, aber die Art und Weise, wie er gewinnt, fand ich halt sehr, sehr eindimensional und weiß nicht, damit machst du halt in der NFL eine Handvoll Plays in der Saison, aber das ist keine, also darauf kannst du nicht dein Spiel aufbauen.
Genau, du müsstest eigentlich überlegen, ist das jemand, den du ab und zu mal quasi als Big Slot aufstellst und die Seam runterlaufen lässt oder sowas? Aber
das sind die Cowboys offen. Da kriegst du regelmäßig diese
schönes Beispiel. Da, genau, das würde ja jetzt auch passen, rein regional, aber richtig, das, wo draftest du so jemanden? Ne? Wenn du den in der Region draftest, also wo wir ihn beide sehen, ja, viele sehen ihn ja noch höher, viele sehen ihn in Runde 2.
Ist der Konsens so Nummer 2 Tight End? Also wenn du auch bei den großen Analysten guckst und so, der Konsens Nummer 2 Tight End ist eigentlich Sanders.
Das stimmt, aber Sinnet hat ein bisschen, auch da habe ich den Eindruck, in den letzten Wochen ein bisschen Steam gewonnen, Steam aufgenommen. Genau, aber bei Sanders so ein bisschen die Frage, das ist ja immer noch ein guter Prospect, wenn wir sagen, den haben wir irgendwo Ende Runde 3 oder so. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Dart-Pfeil, den man irgendwo hinwirft. Ja. Dafür brauche ich mehr als nur Seams, wenn ich den da drafte. Und was ist das? Das ist so ein bisschen, ich habe ihm sozusagen so ein bisschen Benefit of the Doubt gegeben. Ich hatte lange überlegt, ob ich ihn eigentlich wirklich klar an Tag 3 setze, in Runde 4. Mhm. Er bringt ja schon was mit. Er hat ja schon ein Skillset, womit man was machen kann. Aber da musst du halt viel entwickeln. Wie gesagt, ist noch jung. Und ich glaube, also einige Routes haben mir gezeigt, dass da was möglich ist, weil es gibt schöne In- und Out-Routes, also nicht diese üblichen einfachen Routes, einfach nur Hitch oder keine Ahnung, Go oder vielleicht ein Slant, sondern da gibt es ein paar Routes, die ein bisschen technischer sind, Deep-Ins, Deep-Outs, wo man ein bisschen auch mit Leverage arbeiten muss, die mir gezeigt haben, da könnte man was entwickeln und das muss man aber jetzt entwickeln, sozusagen.
Ja, deswegen, ich glaube, Slant ist auch jemand, wenn der in der NFL jetzt besser funktioniert, als wir ihn jetzt gerade sehen, dann glaube ich, reden wir eher über 2 Jahre, wenn nicht mehr.
Ja, glaube ich auch. Glaub ich. Würde es ihm natürlich gönnen, wenn es schnell passiert, aber gehe ich auch eher von aus. Wollen wir zum nächsten, auch ein gefühlt etwas streitbarer Prospect. Habe ich den auf vielen verschiedenen Boards, nicht unbedingt von den Runden, aber von dem, wie er gesehen wird, wie positiv er gesehen wird, vielleicht ein bisschen Boom or Bust, wir werden es sehen. Das ist Theo Johnson von Penn State, ein Senior. Ich stelle ihn kurz als Typen vor und danach bist du dann. Ein Four-Star-Recruit aus Windsor, Ontario, also ein Ontario, nicht Ontario. Jetzt klinge ich schon wie Marcus Mariota oder nee, Mariota. Was hat Roger Goodell hat ihn damals so schön falsch gesprochen? Egal. Genau, Marcus Mariota. Und das beim Number 2 Overall Pick. Also ein Kanadier, Ontario. Theo Johnson war eines der Top-Titan-Talente der 2020er-Klasse. Nummer 3 bei den meisten Recruiting Services hinter Michael Mayer zum einen und anderen Eric Gilbert. Eric Gilbert, eine traurige Geschichte, wie man sein Talent verschleudern kann. Zuletzt bei Nebraska gewesen, aber nicht gespielt. 2020 Backup, also Theo Johnson jetzt mit ersten Einsätzen in der Offense. 2021 Part-Time Starter mit 19 Catches, 213 Yards, ein Touchdown. Penn State hat ja insgesamt also seine Tight Ends viel eingesetzt, also auch viele verschiedene. Sie hatten zwei Jahre eigentlich immer drei Tight Ends mit Brandon Strange, der schon in der NFL ist, Theo Johnson und Tyler Warren. 2022 war er dann größtenteils Starter in dieser Rotation, wenn man so will, mit 20 Catches, 328 Yards und 4 Touchdowns. Und 2023 dann ja relativ unumstritten gestartet. 34 Catches, 341 Yards und 7 Touchdowns, also in den Yards per Catch ein bisschen runtergegangen, dafür mehr Bälle gefangen und auch mehr Touchdowns gemacht. Honorable Mention All Big Ten in den letzten beiden Jahren mit den Nittany Lions. 2 New Year's Six Bowls erreicht, den Rose Bowl gewonnen vor 2 Jahren, aber vielleicht doch ein bisschen enttäuschend, zumindest den eigenen Ansprüchen, also nicht Theo Johnson, sondern Penn State. Ja, Adrian, wie findest du Theo Johnson?
Ja, ist natürlich genau mein Wheelhouse. Also die athletische Freak Factory Penn State, gerade auf der Tight-End-Position, wo wir ja schon über die Jahre sehen, dass Athletik ist natürlich nicht alles, gilt für alle Positionen. Aber bei Tight-Ends sehen wir ja schon einen relativ starken Zusammenhang zwischen den Tight-Ends, die richtig gut sind. Das sind eigentlich fast alles irgendwie Ausnahmeathleten. Also eben zumindest mal im oberen Bereich, würde ich mal sagen. Theo Johnson ist im ganz obersten Bereich, was Athletik angeht. Der ist 6'6", 92 und der ist nochmal, jetzt im Vergleich zum Beispiel mit Sam LaPorta war ja letztes Jahr athletisch so einer der eindrucksvollsten Titans vom athletischen Profil her. Theo Johnson ist halt nochmal 15 Pfund schwerer und deutlich größer als LaPorta und hat in fast allen athletischen Sachen besser getestet. Also trotz des Gewichts über 40 Yards, Hochsprung, Weitsprung, sogar im Shuttle war der besser. Also
ein Monster-Shuttle von unter 4,2. Ja. Ne? Also das
mit
bei 6, der 6, Größe 59, schon.
Ja. Das ist wirklich, wirklich krass. Und dann hat Johnson aber eben auch diese Länge, also der gute Armlänge, der große Hände. Das heißt, so vom physisch-athletischen Profil ist schon mal alles da. Und also ich habe Theo Johnson über Jatavion Sanders auch vom Ranking her. Johnson ist mein Nummer 3 Tight End in dieser Klasse, weil ich fand, ja, der braucht in einigen Sachen noch Feinschliff, auf jeden Fall. Aber es war für mich nicht so, dass ich das Tape angemacht habe und gesagt habe, okay, crazy Athlet, aber ich sehe nichts davon auf dem Platz. Sondern bei Johnson, finde ich, sieht man schon, was möglich sein kann. Er hat nicht diese krasse Dynamik nach dem Catch. Das ist das eine, wo ich athletisch dachte, da müsste eigentlich mehr da sein. Also gerade wenn wir den Laporta-Vergleich aufmachen oder beibehalten, das hat mir bei Theo Johnson so ein bisschen gefehlt. Dafür fand ich seinen Spieler schon kompletter, weil ich fand, das Inline-Blocking war besser, als ich es erwartet hatte. Ich mochte die Physis meistens, mit der er spielt. Ich mochte, dass er aktiv ist als Inline-Blocker. Der resettet seine Base. Die Füße sind aktiv. Der hält seine Blocks auch, fand ich, konstanter als zum Beispiel Jatavion Sanders. Und die Explosivität in der Route ist natürlich da. Also der hat auch so einen gewissen Wiggle, wenn er schon auf Tempo ist. Der hat schnelle Füße in der Route. Das fand ich auch deutlich besser als bei Sanders. Beschleunigung natürlich ist bei ihm auch klar. Ist natürlich auch da. Agilität in der Route. Die Hüften drehen sich einfach schneller und agiler als jetzt zum Beispiel bei Sanders oder auch bei anderen kleineren Teilen in dieser Klasse. Catch-Radius ist gut. Er hat auch spektakuläre Catches auf Tape. Screens kannst du mit Theo Johnson machen, weil er auch da natürlich die Beschleunigung dann hat, um Straight-Line-Vertikal zu gehen. Man sieht eine gewisse Power in den Beinen, auch durch Kontakt. Er wurde überall in der Formation aufgestellt. Ich fand es bei Johnson, was ich gerade gesagt habe, der braucht auf jeden Fall noch Feinschliff. Ich fand sein Blocking-Assignment, also was die Awareness da angeht, da braucht er auf jeden Fall noch mehr Konstanz. Da, glaube ich, wird es ihm auch helfen, einfach Spielpraxis zu bekommen, weil ich finde, oft antizipiert er seine Blocks nicht richtig. Oder kriegt das Timing da nicht richtig hin. Also auch da einfach das Konstanzthema, gerade als Inline-Blocker. Aber ich fand ihn da halt nicht schlecht. Also ich fand ihn da schon besser, als ich es erwartet hatte. Und dann würde ich eben gerne sehen, dass die Explosivität sich noch mehr auf sein Spiel insgesamt überträgt. Also eben nicht nur Straight Line, sondern auch gerade dieses nach dem Catch. Weil da fand ich so, das war für mich ein krasser Unterschied, wenn wir darüber reden, wie kann ein Titans in der NFL heute einen Unterschied machen in auch dem klassischen Tight End Route Tree, kommen wir gleich mit Brock Bowers ausführlicher dazu. Bowers ist natürlich das extremste Beispiel, aber eben auch ein Ben Sinnett zum Beispiel, die sehr, sehr dynamisch nach dem Catch sind, die dieses Possession-Target sein können, aber dann aus einem 5-Yard-Pass einen 12-Yard-Raumgewinn machen können. Diese Dynamik hat mir bei Theo Johnson so ein bisschen gefehlt und das war für mich auch ein Tiebreaker letztlich zwischen ihm und Ben Sinnett, aber ich würde Johnson immer noch spät an Tag 2 draften.
Nächstes Mal suchen wir uns eine neue Position, damit unsere Rankings nicht so gleich sind. Wir wissen ja, dass es bei anderen Positionen nicht unbedingt so ist, aber bei diesen ist es ein bisschen gespenstisch. Also ich habe Theo Johnson ungefähr mit dem gleichen Grade wie Sanders, aber auch leicht davor, also auch Ende Tag 2. Also von daher, genau. Also im Grunde genommen, und ich sehe ihn auch ähnlich. Was ich mag, ich kann es ja ein bisschen kürzer machen jetzt, was ich mag, ist halt wirklich der Release ist explosiv. Das ist wirklich, das finde ich, fällt auf. Ne? Gerade auch, wenn er mal als Big Slot eben Stand-Up spielt. Die Foot-Quickness wird, finde ich, bei Release gegen Press, da gab es ein paar Plays, die wird offensichtlich Lateral Releases. Es gab ab und zu, macht er zu viel mit den Händen, verliert sich im Handfighting, aber das Potenzial ist hoch. Ein paar wirklich gute Slants einfach gelaufen, die wirklich nach Big Slot aussahen einfach, mit 260 Pounds. Also ein bisschen schade. Ich habe mir den im Sommer angeguckt, mache ja mal für die Big Ten mein Summer Scouting, und habe ich gedacht, das muss, habe ich auf dem Blog auch geschrieben, das ist so ein klarer Breakout-Kandidat und so richtig Breakout ist dann nicht passiert. Ich fand es, also ein Passspiel, es gab in der Saison davor so ein paar Plays, wo er wirklich auch diese extra Yards gemacht hat, auch im Kontakt gemacht hat, war jetzt ein bisschen weniger, als ob er gehemmt ist, ein bisschen zu viel gesagt, ein bisschen zu viel interpretiert, aber irgendwie fand ich ihn nicht ganz so dynamisch, also das nach dem Catch und auch, dass er ein bisschen wie Sanders, aber doch anders, dass er am Breakpoint, also wenn er die Route läuft und vor dem Cut oder mit dem Cut, dass er da viel durch den Defender arbeitet, da muss er ein bisschen früher die Bremse betätigen, also den Cut machen. Aber was er im Gegensatz zu Sanders macht, er macht das nicht, um abzustoppen, sondern er macht das mit Force. Also er bewegt ihn dadurch und dadurch kriegt er halt doch die nötige Separation ein paar Mal mehr als Sanders. Manchmal muss er mit seinem Footwork aufpassen, dass er schneller auf die Route kommt und nicht so, also er ist 260 Pounds, er hat Power, er muss ihn nicht so spielen wie ein Slot Receiver. Das tut er manchmal, also vom Footwork, und sonst natürlich nicht vom Footwork, ein bisschen zu sehr. Aber er ist kein ausgebildeter Route Runner, weil er hat viel Potenzial, ein paar vertikale Routes, sichere Hände, guter Catch Radius, fängt den Ball weg vom Körper. Positionierung, Adjustment zum Ball gefällt mir. Das Shielding mit seinem Körper ist, fand ich, sehr aktiv. Also nicht nur, dass er den Körper zwischen Ball und Defender hat, weil er eh da ist. Geht ja nicht anders, hat ja nicht nur Hände. Sondern es war wirklich so, dass er quasi so aufgepostet hat manchmal. Mhm. Und wenn er in Schwung ist, ist er schwer zu stoppen. Hat auch ein paar extra Yards in Kontakt gemacht. Und da finde ich, ist er relativ straight. Da tänzelt er nicht viel rum, sondern da geht's ab nach vorn. Blocking habe ich genauso wie du gesehen, dass er wirklich, also das Inline-Blocking fand ich besser als der Konsens. Da wird ja oft geschrieben, ja, da hat er, fand ich ehrlich gesagt gar nicht. Da waren wirklich tolle Raps gegen Power Edges, also nicht nur irgendeinen den undersized Speed Rusher, am Point of Attack, niedrig in den Kontakt für seine 6-6, Power in den Armen, Kontrolle, Drive mit den Füßen, wenn er den Kontakt etabliert hat, wirklich auch sehr guter Ansatz seiner Arme, also extended, ne? Er streckt die Arme aus, 33er Arme, da hat man halt einen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Titans. Mhm. Blocking on the Move war das, was mir echt nicht gefallen hat. Aber da muss man auch wiederum sagen, den sollte man halt auch inline einsetzen größtenteils. Also Blocking on the Move fand ich, da gab es ein paar gute Raps, aber auch ein paar Mauer, ein paar zögerliche. Da waren ein paar, wo er einfach nicht wusste, was er tun soll. Gibt so ein paar, wo er dann mit der Schulter voran bei Kickout-Blocks geht und den Typen einfach komplett auf den Boden rammt oder in den Boden rammt. Das ist okay. Ne? Das sind ja auch die Sachen, die man als Inline-Blocker viel tun muss. Aber so diese Second-Level-Climbs zu Linebackern, die fand ich halt wirklich inkonstant. Und und was man dazu sagen muss, ne, in dieser Run- und Play-Action-lastiger Offense werden die Titans, die haben ja viel mit in 12-Personal gespielt, werden die Titans halt mehr im Passblock eingesetzt. Und da fand ich, da gab es ein paar wirklich gute Raps. Das ist jetzt auch nicht was er dauerhaft in der NFL tun wird, aber was jeder Titan mal tun muss. Und da gab es wirklich mit quicke Füße, Wingspan, Core-Strength, also da gab es einen Bullrush von Tui Moloau, den er zumindest halbwegs gut absorbiert hat, dafür, dass er ein Titan ist. Ich habe so den Eindruck bei Theo Johnson, der braucht im Blocking klare Zuständigkeiten, dann wird es besser. Oder sonst wird es ineffektiver. Ne? Also dass er, weil er noch ein bisschen braucht, dass er, wenn er sagt, okay, das ist dein Gegner und den blockst du, dass das besser funktioniert, als du turnst jetzt die Corner und suchst dir halt einen der Linebacker-Safeties und musst den on the move wegnehmen. Also Theo Johnson, Size-Athletik-Talent, viel Entwicklungspotenzial, ist noch nicht ganz da, wird vielleicht auch einen Moment brauchen, noch mal mehr als andere Titans, aber Dynamik, Footspeed, Beweglichkeit, Catch-Skills sind einfach sind alles große Pluspunkte. Ja, die haben sich noch nicht, da sind die Teile bisher noch mehr als das Ganze. Das hat sich noch nicht in einem entsprechenden Overall-Impact als Receiver niedergeschlagen, liegt auch ein bisschen an der Offense, glaube ich. Und dazu eben, das Inline-Blocking hatte ich, finde ich, hat viel Potenzial und da würde ich ihn ja einsetzen. Das heißt, ich muss das andere, werte ich dann eben auch geringer, weil es ein anderer Typ Titan ist, als das ein Ben Sinnott oder ein Jatavion Sanders ist. Von daher, spannender Spieler, aber natürlich ein gewisses Risiko, dass das vielleicht nicht ganz aufgeht.
Ja, und trotzdem würde ich halt jederzeit, also je mehr ich dann geschaut habe, ich habe erst Sanders geschaut und dann Johnson, desto schwerer fand ich es irgendwie nachvollziehbar, warum du Sanders über Johnson nehmen würdest. Weil für mich ist Johnson halt einfach die bessere Version von Sanders irgendwo. Und ich war echt so, also ich verstehe, da habe ich das Consensus-Ranking irgendwie nicht verstanden. Ja, muss ja nicht heißen, dass ich da richtig liege. Es kann natürlich auch anders sein.
Alles anders.
Gerade weil viele ja Sanders so hoch haben. Mhm. Aber ich fand, Johnson war wirklich in den meisten Bereichen einfach die bessere Version von Sanders und wo ich auch noch mal deutlich, deutlich mehr Upside letztlich sehe, gerade eben durch die Athletik.
Also ich finde ja schon, dass er ein bisschen, also ich sehe ihn ein bisschen anders in der NFL, ich sehe ihn wirklich als Inline-Titan erstmal. Der kann natürlich auch, das können Inline-Titans mit Athletik, können natürlich immer auch mal Big Slot spielen oder so oder sich mal bewegen irgendwo hin, aber ich sehe ihn wirklich stärker in der Rolle und ich kann mir stärker eine Rolle vorstellen als Sanders, bei dem ich einfach nicht weiß. Ne, der hat viel Potenzial, aber wir wollen ihn jetzt auch nicht zu sehr bashen, das ist ja kein schlechter Prospekt, ne? Aber da ist sozusagen vielleicht ist ein bisschen muddy irgendwo, wo man ihn sieht, ein bisschen schwammig. Und vielleicht findet jemand ein gutes Einsatzgebiet und Sanders wird nachher ein richtig toller Tight End. Ist alles möglich.
Klar,
aber,
absolut.
Ja, mal gucken, ob wir bei dem nächsten Spieler sehr weit auseinander liegen. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht. Das ist ein relativ unbekannter Sleeper-Tight End namens Brock Bowers von Georgia. Brock Bowers, ein 4-Star-Recruit aus Napa, California, je nach Ranking Nummer 2 oder Nummer 3. Nummer 1 war wieder ein Nebraska-Titan, Thomas Fidoni, der hat sich aber mit sehr vielen Verletzungen bisher oder sein Körper hat ihm keinen Gefallen getan. Brock Bowers dagegen sofort eingeschlagen bei Georgia und mit Donald Washington ein schon geniales Titan-Duo gebildet, kann man nicht anders sagen. Mhm. Als True Freshman 2021 gleich mit 56 Catches, 883 Yards, 13 Touchdowns. Man muss ja immer bei diesen Statistiken dazu sagen, Titans im College werden oft, wenn es jetzt nicht irgendwie eigentlich ein verkappter Big Slot ist, werden oft nicht so eingesetzt, wie Brock Bowers eingesetzt wurde, auch nicht so sehr gefeatured. Also dass er ist wirklich ein Go-To-Guy dieser Offense
gewesen. Was ja die Prognose auch immer so schwierig macht, weil viele Titans im College, also du siehst halt die Rolle von Titans im College und nur ein kleiner Prozentteil davon ist irgendwie übertragbar und dann sagt man noch, ja gut, okay, Inline-Blocking muss aber noch deutlich besser werden, aber das braucht er eigentlich für die NFL. Bowers ist halt da, ohne jetzt schon zu sehr aufs Fazit zu kommen, aber Bowers ist halt da, finde ich, eine viel leichtere Prediction Richtung NFL.
Definitiv.
Weil sein Spiel sich einfach 1:1 übertragen kann. Das ist nicht so, du musst eine riesen Prognose machen, ja, diese Bereiche könnte man vielleicht daraus machen, sondern das, was er im College gemacht hat, das wird zu großen Teilen auch das sein, was er in der NFL macht. Und das ist bei Titans wirklich selten.
Genau, und wo du gerade sagtest, ne, dann ist ein Teil vielleicht übertragbar oder auch nicht, vor allem aber ist die Projektion ja so groß, weil viele Teile einfach, wir wissen vieles einfach gar nicht bei dem Einsatzgebiet, bei dem oft sehr spezifischen Einsatzgebiet, je nach System von College Titans. Bei Brock Bowers ist das anders, weil der halt einfach wirklich der gefeaturete Spieler dieser Bulldogs Offense war. Als True Freshman schon mit diesen Statistiken, First Team All-American als True Freshman, National Champion geworden mit den Bulldogs. 2022 das Ganze wiederholt. 63 Catches, 942 Yards, also nochmal ein Yard zugelegt, 7 Touchdowns, erneut All-American, erneut National Champion. Dazu den Mackey Award als bester Titan des Landes gewonnen. In der vergangenen Saison dann nur 10 Spiele, weil er dann angeschlagen bzw. verletzt war, mit trotzdem 56 Catches, 714 Yards, 6 Touchdowns, Unanimous All-American und erneut den Mackey Award, also zweimal gewonnen für den besten Titan des Landes. Keine dritte National Championship, da ist man im SEC-Finale überraschend an Alabama gescheitert. Der hat also 2 Spiele verloren in 3 Jahren, Brock Bowers, und 2 Meisterschaften gewonnen. Insgesamt kann man, glaube ich, ohne das jetzt groß zu übertreiben, sagen, eine der besten Titan-Karrieren ever im College Football, Brock Bowers. Ja, ich beginne, es ist ein bisschen langweilig, aber man musste natürlich trotzdem über ihn reden. 6'3", 243, also schon ein undersized Titan, ein klarer Move-Titan-Body, mit zumindest genügend langen Armen, hat nicht getestet, aber man muss, ist kein, wie soll ich sagen, kein Geheimnis, Brock Bowers ist sehr athletisch, wurde wirklich überall eingesetzt. Also kaum ein Titan hat so viele verschiedene Einsatzgebiete gehabt. Teil von Trips und Bunch Formations, genauso wie Slot, H-Back, Offset, Inline ein bisschen seltener, aber in der vergangenen Saison dann, also nach Daniel Washington ein bisschen häufiger, ab und an einfach als Running Back oder Fullback aufgestellt im Backfield, viel in Motion bewegt, einfach der Go-To-Guy, den man überall gefüttert hat mit Design-Touches, mehr als jeder andere Titan. Erstmal Passspiel, also ich versuche es kurz zu halten, aber man muss natürlich einfach über diese verschiedenen Skills, die Bowers mitbringt, reden. Der Release kommt schnell und explosiv auf die Route, kann Press-Coverage wirklich behende ausweichen, also Lateral Quickness, Footwork, die Schrittfolgen. Also da hat er ja auch ganz viel so eine Stutter- und Hesitation-Steps drin, ja, um sich den zurechtzulegen, den Gegner, die auch Head- und Body-Fakes, also wirklich wie ein Big Slot agiert er eigentlich. Das Route-Running hat scharfe Cuts, wirklich die Outroutes fand ich wirklich ein Thing of Beauty, das habe ich selten mal im Titan so gesehen. Das Verhalten am Breakpoint, wenn er den Cut macht, wirklich stark, weil er den Cut wirklich in den Gegner hinein macht. Das ist also, wie es erfahrene Receiver tun, weil der natürlich dann sehr wenig Möglichkeiten hat, wenn der Cut dann scharf ist, eben einzugreifen. Hat jetzt nicht die größte Dynamik in den Schritten nach dem Break, finde ich. Das ist so ein kleiner Punkt. Also er könnte sich, dann hätte er noch mehr Separation, aber das ist Nitpicking. Mhm. Weil der Route Tree ist ein Receiver Route Tree, ne, letztlich. Also der läuft zwar diese Titan Routes, Wheels, Seams, Posts, aber auch Deep Ins, Deep Outs, ein Corner Route hier oder da dabei. Einige Running Back Routes, ne, weil er ja viel sozusagen aus dem Backfield oder über die Formation bewegt wird. Receiver Screens, insbesondere Bubble Screens, wirklich, ihm wird der Ball in die Hand gegeben. Mhm. Das Verständnis für Zone Fenster und Zone Coverage allgemein, so bei Mesh, bei Crossers, wo er sozusagen downsetteln muss, wo er stoppen muss, wo er sich dem Quarterback anbieten muss. Die Hände sind einerseits sehr soft, andererseits super strong, paar wirklich spektakuläre One-Hander, und zwar auch bei Bullets, nicht nur bei irgendwelchen leichten Lob-Pässen. Der Catch-Radius, den fand ich gut, aber gerade vertikal nicht wirklich elitär, also er ist nicht der Jumper, finde ich, das ist so ein kleiner Kritikpunkt.
Er ist halt nicht so groß. Auch also
das so. Genau, aber es gab, ich habe schon 6'3 Receiver, sage ich mal, erlebt, ja, die Bälle aus der fünften Etage pflücken, ja, das tut er nicht unbedingt. Da gab es ein paar, wo ich dachte, es gibt Titans auch mit 6'3, die den vielleicht fangen. Also, wie gesagt, er ist nicht in allem elitär und das wäre auch komisch. Also, wäre ein bisschen seltsam. Aber so was mir trotzdem gut gefällt, wenn er den Ball fängt, das ist alles in einer Bewegung. Ne? Diese Körperkontrolle, wie er einen ungenauen Ball auch reinzieht und sofort in einer Bewegung die Schritte nach dem Catch macht. Contested Catch war so okay, fand ich auch. Da gab es ein paar, Plays, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber dann natürlich der Punkt nach dem Catch. Also, dass dieses in einer Bewegung ist, wie ein natürlicher Top-Receiver, die Contact-Balance, der Speed, die Run-Lanes, im Kontakt macht er extra Yards, tiefe Tackles prallen einfach wirkungslos an ihm ab, die Füße bewegen sich immer weiter. Das sind wirklich so viele verschiedene Bereiche, wie er einfach Yards nach dem Catch macht. Die Vision, er ist jetzt nicht derjenige, der jetzt am meisten juked, ne, also die meisten krassen Cuts macht, aber er hat einfach diese Lanes und den Force und eben ja natürlich auch die Footquickness und den Build-Up-Speed. Er wird ja gefühlt immer schneller. Ja, darum konnte man ihn ja auch ganz gut bei Endarounds oder Jet-Sweeps einsetzen. Welcher Titan wird da eingesetzt? Und gelegentlich hat er dann sogar Short-Yardage-Runner gespielt. Also da ist viel möglich. Und ich muss sagen, das Blocking hat mir besser gefallen, als ich dachte. Ja, es ist jetzt nicht, ne, er wird jetzt nicht der Inline-Monster-Blocker, der da, aber ich fand ihn funktional, er kriegt seinen Spieler meistens kontrolliert, er ist jetzt kein People-Mover. Manchmal, es gab Plays, wo er sogar war, aber ist jetzt nicht der Punisher, sagen wir mal. Aber die Hände und die Positionierung fand ich gut. Also Reach-Blocks, ne, wenn er wirklich um die Seite kommt, den Spieler dann quasi sealed. Manchmal sogar ein bisschen nasty. Also es gab Plays, wo ich dachte, nö, ne, der stand nicht, der hat nicht nur, okay, ist mein Job, eigentlich bin ich Receiver, sondern der hat schon gezeigt, dass er das unbedingt auch will. On the Move fand ich ihn manchmal richtig, richtig gut. Also da gab es einfach sehr, sehr gute Plays, nicht immer, aber doch viele. Oder auch wenn er Blocker war, so in so Trips Formations bei Receiver Screens. Die Positionierung zum Target hat mir einfach sehr gut gefallen, was einfach an seiner Quickness liegt. Der kann halt schnell reagieren darauf, wenn der Safety, Cornerback, Linebacker einen anderen Schritt macht, als er erwartet. Mhm. Und es war so ein bisschen so, je länger ich geschaut habe, desto mehr hat mir sein Blocking gefallen. Von daher, ja, ist schon natürlich einfach ein Top-Prospect, Top-10-Prospect für mich mit ja elitärer Beweglichkeit, nur es geht um Route-Running, sicheren Händen, Yards after Catch sind Elite. Ist kein Top-Blocker, aber ist eben auch kein limitierter Blocker, meiner Meinung nach. Gerade für das, was er sein wird.
Ja. Ja, also...
Jetzt, man kann viel über ihn reden.
Kann ich mehr viel. Also vielleicht ein, zwei Sachen noch der negativen Seite, bevor ich zu den positiven komme. Ich fand, also ich stimme dir grundsätzlich zu, dass alles Nitpicking auf hohem Niveau oder einzelnen Einzelheiten. Was du aufgeschrieben hast mit Catchpoint bei vertikaleren Routes, das habe ich mir aufgeschrieben, Dominanz am Catchpoint bei vertikaleren Routes ist nicht ideal. Und generell fand ich bei tieferen Routes auch so diese Schärfe und diese Nuancen, die er teilweise im ganzen Underneath Route Tree hat, die fehlt mir bei den tieferen Routes schon häufiger mal. Als Inline-Blocker eben okay, gut genug, nicht dominant Elite, aber gut genug. Und als Zone-Blocker, als Second-Level-Blocker fand ich, gab es ein paar Plays, wo er so ein Target so ein bisschen überrennt und dann zurückkommen muss. Also vielleicht auch eine Timing-Frage einfach, vielleicht eine Pacing-Frage. Man muss als Spieler einfach sagen, was er halt war im College. Bei Pass, also du hast gesagt, er wurde überall eingesetzt, das stimmt natürlich, total. Aber bei Pass-Plays auch, finde ich, ist auch fair zu sagen, in den letzten drei Saisons immer mehr im Slot gespielt als Inline. Also 2022 war nochmal.
Wie bitte? Inline am wenigsten, genau, das habe ich ja gesagt.
Also genau. Das ist einfach seine Rolle, glaube ich, auch ein Stück weit Richtung NFL. 2022 war am krassesten. Also reden wir jetzt bei Pass-Plays wirklich über 259 Snaps im Slot und 133 Inline. Also das ist ja schon wirklich, da reden wir wirklich fast doppelt so viel. Letztes Jahr war es ein bisschen ausbalanciert, aber immer noch mehr im Slot als Inline. Wenn man auch dazu bedenkt, dass er ja auch einiges an Snaps Outside sieht, ist so das Verhältnis Slot-Outside zu Inline schon klar weg von Inline. Und ich glaube, so sollte man ihn realistisch auch einschätzen. Also ich hatte relativ früh, als ich mit Bowers Tape so die ersten ein, zwei durch hatte, den Vergleich tatsächlich zu Sam LaPorta, also nicht Sam LaPorta als Prospect, sondern Sam LaPorta als NFL-Rookie gemacht, so okay als Blocker, Bowers ist besser als Blocker als LaPorta, aber jetzt auch nicht gut, so nicht so dominant, dass du sagst, der spielt dir irgendwie deine 30 Run-Snaps inline und ballert da alles weg, aber halt gut genug und wie gesagt, Bowers besser als LaPorta und dann eben unheimlich dynamisch als Receiver, vor allem auch nach dem Catch. Und das war so mein zentraler Punkt auch letztlich, wenn es um diese Debatte geht. Ja, wie hoch solltest du den draften? Tight End, hochgedraftete Tight Ends funktionieren ja nicht. Wie hoch solltest du den nehmen? Sollte man den Top 10 picken und so weiter? Und logischerweise wird der Kyle Pitts-Vergleich dann häufig gemacht. Und Kyle Pitts ist für mich einfach viel mehr noch, den musst du in eine spezifische Rolle packen im Sinne von, das ist eigentlich ein Outside Receiver de facto für das, was er in der NFL macht. Bowers funktioniert für mich als klassischer Tight End und ja, mehr im Slot als Inline, aber wir haben in den letzten Jahren ganz klar gesehen, dass NFL-Teams bereit dazu sind, solche Spieler auch dementsprechend einzusetzen. Und da glaube ich, dass Bowers aus diesen Targets, die er in diesem Route Tree bekommt, also vor allem im Slot, auch Inline, auch mal Outside, aber gerade der ganze Underneath Route Tree, dass er aus diesen Targets so wahnsinnig viel einfach machen kann, konstant, Yards, vor allem im Yards nach dem Catch, plus diese ganzen, ich nenne es jetzt mal Gadget-Sachen, die du ja angesprochen hast, also von Run-Plays zu Pitches zu Jet-Sweeps und Screens und so weiter und so fort. Was er aus diesen, in Anführungszeichen, normalen plus Gadget-Titan-Targets machen kann, ist so viel mehr, als der durchschnittliche Titan machen kann, dass ich bei Bowers echt wenig Bauchschmerzen damit hätte, den selbst auch Top 10 zu nehmen. Also für mich um mal so den Gesamt-Draft-Kontext irgendwie ein bisschen einzuordnen. Für mich wäre er halt der erste Playmaker, den ich nach den drei Top-Receivern nehmen würde. Und dann aber auch wirklich, hätte ich kein Problem damit, wenn das Top 12 irgendwo passiert.
Das ging mir auch so.
Ich sehe es bei ihm schon auch so, was ich am Anfang auch gesagt hatte, diese Gronk, also es gibt halt keine Gronk-Titans in dem Sinne. Also diese Dominanz als Inline-Blocker plus die Dominanz als Receiver, Das gibt's so einfach nicht. Du kannst natürlich versuchen, so jemanden zu finden. Du kannst versuchen, so jemanden vielleicht mit den entsprechenden Tools dann entsprechend aufzubauen und zu entwickeln. Aber Realität ist einfach, wenn du einen Tight End draftest, dass du eine spezifische Rolle für ihn immer irgendwo brauchst. Und dann aber wiederum kannst du auch wirklich, wirklich viel zurückbekommen davon. Und das haben wir mit Laporta letztes Jahr am eindrucksvollsten gesehen. Ich glaube, dass Bowers absolut so eine Rookie-Saison haben kann, wie sie Laporta letztes Jahr hatte.
Ja, vielleicht kurz drei Anmerkungen. Man muss ja immer auch sagen, Gronk war ja auch nicht Gronk als Prospect. Ne?
Richtig.
Also Gronk war ein guter Prospect, ja. Aber Gronk war, ne, als er von Arizona kam, war der halt ein guter Blocker mit soliden Receiving, aber dass er dieser Big Play Receiver wird, dieser Down the Seam und dann schleppt er noch drei Leute mit und das hat man natürlich nicht kommen sehen. Ich weiß nicht, ich würde es dir nicht unterstellen, aber ich weiß nicht, ob bei Pitts jetzt auch ein bisschen Hindsight dabei ist, weil Pitts als Prospect fand ich nicht nur einen großen Receiver, also zumindest ich nicht. Das war schon einfach auch ein super Talent und ich frage mich immer noch ein bisschen, ob es nur an ihm liegt, dass er bisher nicht durchgestartet ist. Ich weiß es nicht, weil ich würde immer noch super gerne mit Kyle Pitts arbeiten. Das war einfach eines der krasseren Tapes der letzten Jahre, was überhaupt irgendwie Playmaker anging. Genau, ein gutes Beispiel mit Laporta. Ich hatte ja Laporta sehr hoch, ich hatte ja als First-Round-Pick sogar noch. Aber Brock Bowers bietet nochmal, also was Route-Running, insbesondere auch Yards-After-Catch, war eine große Stärke von Laporta, aber Bowers ist da, finde ich, nochmal ein different animal. Also der kann halt wirklich, also wenn er das ausschöpft und wenn er von Verletzungen frei bleibt, so, dann kann der halt richtig, richtig gut werden. Und klar, wir haben diese Historie, dass Titans, die früh gedraftet werden, insbesondere so früh sich bisher oder in den letzten Jahren nicht so ausgezahlt haben. Das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob man daraus einen generellen Case macht und sagt, dann drafte ich halt einen in der zweiten Runde, weil da kommt Gronk her oder so oder Laporta oder keine Ahnung. Man muss ja irgendwie trotzdem das Talent und nicht die Position oder nicht den Helm scouten. Ja. Und letztlich, bei Bowers ist es nur genau dasselbe in groß, denke ich. Bitte überlegt euch, was ihr mit ihm macht als OCs. Das wäre so ein bisschen mein Appell einfach, weil den kann man in gut kriegen oder solide kriegen und den kann man in fantastisch kriegen. Letzteres wäre ja schön. Also, ne, dass man da nicht denkt, naja, das ist einfach unser ganz normaler Starting Tight End, wie wir die anderen Tight Ends hatten oder so. Das wäre halt, fände ich halt schade.
Ja, genau. Ich überlege natürlich auch, ich mache ja auch dann doch einige Mock-Drafts, jetzt gerade so gegen Ende dieses Draft-Prozesses halt immer. Und man überlegt natürlich schon, wer könnte ihn draften? Wo würde es irgendwie Sinn ergeben? Und wenn zum Beispiel die Jets an 10 den nehmen würden, wo, glaube ich, so ungefähr seine Range jetzt realistisch betrachtet anfängt, glaube ich, dass es super funktionieren könnte. Also man kann viel darüber diskutieren, ob Hackett der ideale Offensive Coordinator für irgendwen ist, ob der aus irgendwem das meiste rausholt. Aber so von der Idee her zu sagen, das ist dein Garrett Wilson ergänzendes Underneath-Target als Rookie, ich glaube, das kann total gut funktionieren. Und dann ist halt die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wenn die Jets ihn nicht nehmen, wo geht der dann? Das finde ich bei Bowers ist echt tricky, weil auf der einen Seite sage ich Playmaker, absolut. Also ich würde den als vierten Playmaker draften. Ich würde ihn aber zum Beispiel nicht unbedingt als vierten Playmaker draften. Je mehr ich drüber nachgedacht habe, würde ich nicht unbedingt als vierten Playmaker draften, wenn ich zum Beispiel die Indianapolis Colts bin, die ja lange und auch immer noch ein beliebter Spot für ihn waren. Einfach, weil ich bei den Colts auf den Kader schaue und sage, die haben halt eigentlich 4 Targets für den Route-Tree, den Bowers auch am besten läuft. So, da bin ich wirklich gespannt, was so seine Range im Draft sein wird. Aber von der Projection her zu sagen, bei Bowers gehört einfach nicht viel Fantasie dazu, zu sagen, wie der in der NFL erfolgreich sein wird. Und das ist für mich ein großer Unterschied zu den meisten anderen Titans, über die wir auch die letzten Jahre gesprochen haben.
Ich sehe ihn halt Intermediate nochmal vielleicht ein Stück besser als du. Also ich finde die Intermediate Routes auch super einfach. Also die tieferen Ins und ähnliches, also was er sozusagen auch über die Mitte bewegt hat, und zwar nicht nur mit Seams oder Hitches, das fand ich halt auch richtig, richtig gut. Also auch wie er da gegen Zone agiert hat. Von daher, ich sehe ihn vielleicht sogar noch ein bisschen diverser, aber klar, das wird erstmal, du hast vollkommen recht, das wird erstmal seine Hauptaufgabe wird erstmal underneath sein und dann eben mit dem Ball in der Hand Sachen machen. Und genau, wir werden abwarten, wohin das dann führt. Apropos mit dem Ball in der Hand Sachen machen. Das ist eine hervorragende Überleitung, die ich mir gerade nicht ausgedacht habe, weil die mir gerade in den Kopf gekommen ist. Zum nächsten Spieler. Es sei denn, du willst noch einen letzten Satz zu Brock Bowers loswerden, aber.
Nein, ich glaube, Bowers ist auch so der, den vermutlich auch die weniger draft-affinen Hörer und Hörerinnen schon einigermaßen häufig gehört haben.
Gehen Sie davon aus. Dieser Spieler, der nächste Spieler, ist ein Spieler, von der jetzt nicht unbedingt besonders viel diskutiert wird, habe ich den Eindruck. Und du ja auch. Und du hast ihn aber ausgewählt. Und das fand ich eine sehr gute Idee und eine sehr charmante und kreative Idee. Die Rede ist von Jaheim Bell von Florida State. Wieder kurz einige einleitende Sätze von mir. Danach übergebe ich an dich. Ein Three-Star-Recruit aus Lake City, Florida, auch als Athlet. Das sind Titans öfter, weil, das, wie gesagt, diese Position ist halt, hat halt eine sehr große Range, in der Highschool natürlich nochmal mehr. Hat spät ein paar Offers bekommen, entschied sich dann für South Carolina zunächst, war da 2020 Backup. 2021 ist sein Stern so ein bisschen aufgegangen mit 30 Catches für 497 Yards, also hohe Yards per Catch und 5 Touchdowns, auch ein paar Einsätze als Powerback. Und ich war zu der Zeit relativ begeistert, habe viel erwartet für die nächsten Jahre. 2022 wurde er in einem Jahr mehr als Running Back und im Backfield eingesetzt. 261 Rush Yards und 3 Rush Touchdowns, dazu 231 Receiving Yards und 2 Receiving Touchdowns, also mehr als Läufer war ich auch nicht wirklich zufrieden mit, hatte ich ein paar Mal auf dem Blog erwähnt, er offensichtlich auch nicht, denn er hat sich dann entschieden, trotz einer überraschend guten Saison der Gamecocks, zu einem Transfer und ist zu Florida State gegangen für seine letzte Saison. Da hat er 39 Catches für 503 Yards und 4 Touchdowns, wieder in einer etwas klassischeren H-Back-Rolle gefangen. Soweit man bei Bell überhaupt von klassisch reden kann, muss man vielleicht dazu sagen. Second Team All-ACC, ungeschlagene Saison des Seminoles, ACC-Champion, aber keine Playoffs. Wir haben schon oft drüber geredet, die Jordan-Travis-Verletzung und die Entscheidung des Playoff-Komitees. Jaheim Bell, ein spannender, ungewöhnlicher Spielertyp, Adrian.
Ja, das ist ja so ein bisschen ein Thema heute. Wir haben einfach viele kleinere Titans, die aber in meinen Augen schnell einen Impact im Passing-Game in der NFL haben können. Und ich habe einfach den Eindruck, dass das auch das ist, wo die NFL hingeht. Und dass sie diese Receiver, also diese Receiving-Titan, kleiner falscher Versprecher, diese Receiving-Titan-Prospects auch mehr featuren wollen. Und Bell fällt für mich in diese Kategorie. Deswegen war er so meine Wahl für den letzten Spot, weil ich denke, er kann in diese Rolle reingehen. Mich hat sein ganzes Profil einfach total an Jonnu Smith erinnert. Und wenn du dir die sowohl die physischen als auch die athletischen, wenn du die athletischen Profile sozusagen nebeneinander legst, ist es einfach super nah auch beieinander. Also Größe, Gewicht, Armlänge, Speed, Explosivität und dann für mich aber vor allem eben, dadurch kam der Vergleich ursprünglich, die Rolle einfach fürs nächste Level. Ich glaube, das ist die Art Titan, die Jaheim Bell werden kann. Er ist einfach super klein. 6'2 flat. Also das ist, ich glaube, siebte Perzentile, achte Perzentile, irgendwie sowas für Titans. Bringt immerhin 241 Pfund auf die Waage. Das ist das zumindest schon mal arbeitet für ihn. Aber natürlich ist Blocking ist jetzt nicht seine Stärke. Natürlich, das ist keiner, den du inline hinstellst. Aber da sind wir auch wieder bei dem Thema. Was für eine Rolle willst du von deinem Talent? Was suchst du? Wie willst du deinen Talent aufstellen? Und logischerweise hat Bell jetzt auch bei Florida State nicht primär inline gespielt, sondern hat er auch gemacht, aber mehr outside und also mehr im Slot und wide. Die Power als Blocker ist natürlich überschaubar. Aber wenn ich dann sehe, was er als Receiver machen kann und wenn ich sehe, was sein athletisches Profil auch dann an Prognose vielleicht noch zulässt. Ich mag, wie er diesen vergleichsweise für die Position niedrigen Körperschwerpunkt nutzt, um eben auch nach dem Catch als Runner durch Tackling-Versuche zu laufen. Er hat auch sehr, sehr konstant nach dem Catch produziert, weil wir gerade bei Brock Bowers so viel drüber gesprochen haben, was, glaube ich, eher ein Hinweis darauf ist, inwieweit sich die Rolle vielleicht auf die NFL übertragen lässt, weil Bell jetzt nicht unbedingt die, oder weil Bell mit einem Underneath Route Tree viel anfangen kann, ähnlich wie das, was wir bei Bowers gerade gesagt haben. Er bewegt sich gut, die Beschleunigung ist gut, auf Second Level kommt er gut, die Hüften drehen sich schnell. Ich fand ihn als On-the-Move-Blocker okay. Da funktioniert auch, glaube ich, seine Athletik plus das Gewicht eben. Wie gesagt, der ist klein, aber ist jetzt nicht. Dafür, dass er nur 6'2 ist, ist er kein Leichtgewicht. Da fand ich, hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und dieses ganze Spiel, wieder beim Tight End Route Tree sind. Ich fand, Bell ist wahnsinnig schnell anspielbar bei diesen ganzen kurzen Inbreakern. Da hat er konstant gewonnen und kann dann eben noch nach dem Catch was machen. Ich bin super gespannt, wann der gedraftet wird. Ich würde den Anfang, Mitte Tag 3 nehmen. Wenn du eine Rolle für einen Tight End hast, der so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen in eine ähnliche Rolle eben wie du auch Brock Bowers stecken würdest, kann ich mir Jaheim Bell schon vorstellen. Und diese Art Tight End, ich glaube, dass die mehr in Mode auch kommen wird, weil Teams einfach mehr dynamische Playmaker mit dem Ball in der Hand brauchen. Und deswegen Bell für mich einer der spannenderen Tight Ends so für diese Tag 3 Projection in diesem Draft.
Ich habe Jaheim Bell in einer ähnlichen Range, in der 5. Runde. Ich bin mir nicht ganz sicher, also ich mochte ihn als Spieler am College sehr, aber ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern er gut projected. Und zwar aus einem Grund, also du hast alles richtig gesagt, der Körperbau, diese Athletik, ich fand seinen Release wirklich, gerade den vertikalen Release, super schnell.
Ja.
Ich fand nur den Route Tree, das habe ich ein bisschen anders gesehen, den fand ich halt wirklich sehr, sehr spärlich, sage ich mal. Ich habe auch nicht so viele Inbreaker, das meiste, was ich gesehen habe, waren wirklich entweder Seam runter oder eben diese Speedouts oder Flat Routes, also dass er den Ball außen zugepitcht bekommt, im Grunde genommen. Und der Rest ist eben aus dem Slot. Aber sozusagen, wenn er H-Back-Aufstellung hat, dann hat er meistens das gemacht. Ich fand die Routes nicht super scharf, ich fand den Cut aus, oder den Burst aus den Cuts fand ich nicht so richtig gut. Ich komme gleich zu den guten Sachen. Es ist nicht so, dass ich den Spieler schlecht finde. Die Hände war so ein bisschen suspekt, also nicht grundsätzlich schlecht, aber da war immer wieder irgend so ein Konzentrationsdrop oder eine schlechte Catch-Technik drin, dass er nachfassen musste. Er hat, was man mit ihm viel gemacht hat, also ne, viele Slot-Screens, Jet-Sweeps, um ihn in Schwung auszuholen. Und zwar in Schwung ist er wirklich gut. Und der Punkt, der ihn wirklich spannend macht für die NFL, du hast es angesprochen, sind halt seine Yak-Skills, also Yards after Catch. Er ist shifty, er hat ein paar Moves drauf, er hat einen Spin drauf, er hat einen guten Juke-Move, bricht auch mal ein, zwei Tackles mehr im Kontakt oder macht extra Yards. Also er hat wirklich verschiedene Arten von Yards after Catch-Skills. Und das ist meiner Meinung nach so sein bestes Ticket in die NFL. Ne? Guter Longspeed dazu. Er hat viel eben diese fabrizierten oder Design-Touches in Open Space bekommen und da kann er das eben ausspielen. Die Frage, die ich habe, und vielleicht ist das ein bisschen ungerecht, ist, wie viele Spieler gibt es, denen man den Ball zuwirft, damit sie was damit machen, wenn sie nicht, da gehört er eben für mich noch nicht zu, wenn sie noch keine guten Route-Runner sind, wenn man sie wirklich sozusagen freischemt. Ist er da derjenige, wo ich sage, das ist der Spieler, mit dem ich das mache in der NFL? Vielleicht. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, es gibt nicht so viele, wo man sagt, naja, eigentlich jetzt als Route Runner schon so ein bisschen limitiert, aber dem werfe ich den Ball zu, damit er was macht. Also so diese quasi, wenn man so will, diese Return Guys eigentlich. Ja, natürlich die XXL-Version davon, körperlich. Das war so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe. Wird er sozusagen diese Rolle einnehmen können? Wie schnell? Oder braucht er wirklich erstmal meiner Meinung nach noch substanzielle Verbesserungen im Route Running? Das Blocking hast du gut beschrieben. Ne? Das Inline ist das eine sozusagen, aber er ist solide bei so Pulls, könnte mit ein bisschen mehr Explosivität reingehen, ist meistens eher so ein bisschen, finde ich, eine Business Decision. Er steht zwischen Ballträger und Defender und macht da seinen Job, aber jetzt nicht super spektakulär. Aber du wirst ihn als Receiving Tight End draften oder als Receiving Waffe vielleicht auch eher als Tight End, wirklich der eben dann auch diese ganzen Sachen, die er vielleicht bei den Gamecocks noch gemacht hat, aus dem Backfield raus, mal als Fullback aufstellen oder sowas, ne, und da irgendwas mit ihm fabrizieren. Aber wie viel Einsatz kriegt ein Jaheim Bell? Was machen wir mit dem genau?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, die ich hatte. Total, das ist auch total fair. Ich kann mir ihn eben vorstellen, also er wird nie Nummer 1 Tight End sein auf dem nächsten Level, aber eben, also dass du so einen Nummer 2 Tight End hast, der so spezifisch eben diese Yards after Catch Waffe ist, das ist so die Rolle, in der ich ihn sehe. Und dann, klar, idealerweise entwickelst du sein Blocking noch ein bisschen weiter, entwickelst dein Route Tree noch ein bisschen weiter und hast dann wirklich so ein Komplementär, so eine vierte, fünfte Waffe sozusagen für deine Offense. Das ist so der Best Case, den ich für ihn sehe. Die Bedenken, die du hast, ich fand ihn als Route Runner ein bisschen besser dann und denke gerade über die Mitte des Feldes, dass er da mehr schon machen kann. Aber ja, der wird, also um den Vergleich mit Bowers hier auch nochmal zu sagen, das habe ich ja vorhin schon sehr vorsichtig gesagt, aber er wird mehr designte Touches brauchen im direkten Vergleich. Aber ich denke eben schon, dass er mit diesem Routree, mit dem klassischen Titan, klassisch Herren Titan Routree, dass er damit schon mehr anfangen kann als zum Beispiel Jatavion Sanders, ehrlicherweise.
Oder hast du niedriger?
Ich habe ihn niedriger, ja, weil Sanders halt dann doch nochmal ein kompletteres Profil hat und als kompletterer Tight End, denke ich, mehr eine realistischere Chance, in 2-3 Jahren ein Starter zu sein.
Wollen wir zum Abschluss kommen?
Ja, sehr gerne.
Der Abschluss, wir gehen all in, ja? Wir gehen all in mit Eric All von Iowa. Ein Spieler, bei dem ich schon irgendwo, ich weiß gar nicht wo, was von dir gelesen habe, gehört habe.
Ich hatte ein, zwei Tweets, also, glaube ich, zu ihm gemacht.
Genau, das meine ich nämlich auch. Also Eric All von Iowa. Ich mache sozusagen den Abschluss hier. Ist ein Four-Star-Recruit gewesen aus Fairfield, Ohio. Was macht man, wenn man aus Ohio kommt? Richtig, man committet zu Michigan. Das macht einen überall beliebt, würde ich sagen. Eric All, ja, 2019 tiefer Backup gewesen, 2020 ein paar mehr Einsätze in der Offense. 2021 dann zum Starter geworden mit 38 Catches, 437 Yards, 2 Touchdowns. Honorable Mention All Big Ten und Big Ten Champion. Und da hat man ja schon relativ große Erwartungen für 2022 gehabt. Nur nach wenigen Wochen kamen dann schwere Rückenprobleme, musste an der Wirbelsäule operiert werden, also wirklich auch ein bisschen schwierig, Saison aus natürlich. Und nach der Saison hat er sich dann entschieden, zu Iowa zu transferieren, gemeinsam mit seinem Quarterback Cade McNamara, der ja den Starting-Posten an McCarthy verloren hat. In 7 Spielen bei Iowa, die er nur gespielt hat, in einer ja berühmt-berüchtigt anämischen Offense, war er die beste Waffe mit 21 Catches für 299 Yards und 3 Touchdowns. Dann hat er sich leider das Kreuzband gerissen, also nochmal eine schwere Verletzung. Ja. Fun Fact, er ist trotzdem mit diesen ja jetzt nicht überragenden Werten der Leading Receiver der Hawkeyes gewesen. Das sagt eigentlich alles darüber aus, wie schlimm dieses Passspiel war. Ist er noch schlimmer
als sonst. Eine
Punting-Offense, mit der man ins Big Ten Championship Game gekommen ist. Das sollte man immer noch. Also diese Defense ist einfach abstrus gut gewesen. Das Laufspiel war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, die konnten halt über jeden rüberlaufen. Ja, das war serviceable, aber diese Defense war einfach der absolute Hammer. Eric All, ja, also wir kommen nicht umhin, über die Verletzungen zu reden. Ja. Und das wird sicherlich auch seinen Draftstock ein bisschen nach unten katapultieren. Ich beziehe dich ja nicht mit einem meiner Grades, du ja, glaube ich, auch nicht, weil letztlich können wir dazu wenig sagen.
Ja.
Ist ein Tight End, der mir grundsätzlich sehr gut gefällt, mit einer großen Ausnahme, also mit einer sehr großen Ausnahme, die, finde ich, ihn so ein bisschen runterbewegt. Also ne, solide Size mit, müssen wir vielleicht nochmal erwähnen, 6'4", 252, also das sieht dann schon fast nach einem richtigen Tight End aus. Also diese richtigen Tight Ends außer Theo Johnson gibt es halt nicht so richtig mehr. Ne? Mit 33er Arme, 10 Achtel Hände, also große, lange Arme, große Hände, da passt alles. Ist ein durchaus athletischer Typ, ich glaube, das sieht man auf Tape. Ist vor allem nahe des Balls eingesetzt worden. Also Inline, Offset, im Backfield, gelegentlich im Slot, aber schon eher jemand, der nahe an der sozusagen an der O-Line spielt. Mhm. Ich mochte sein Route-Running schon ziemlich sehr, muss ich sagen. Dynamischer Release, da hat er auch verschiedene Pakete, ein starker Route-Runner, die Foot-Quickness, die scharfen Cuts. Also die Cuts waren wirklich das, was wenn wir mal Bowers rausnehmen, was ich wirklich, wirklich am dynamischsten, am explosivsten fand, wie schneller in und out of breaks kommt, wie er sich konstant gute Separation erarbeitet, welche Angles er bei den Cuts nimmt, also wirklich, dass die Routes nicht driften, sondern dass sie wirklich ganz, ganz, ganz eng an den Cuts sind. Damit bietet er natürlich Quarterbacks einfach gerade underneath ein leichtes Target. Mhm. Den Route Tree, den mochte ich, also underneath, er attackiert die Seams, er hat auch weitere andere Vertikale des Bereiche des Feldes bespielt. Das sieht alles richtig gut aus. Und jetzt kommt der eine Punkt. Ich mag seine Hände halt überhaupt nicht. Und nicht nur, weil der halt eine hohe Drop Rate hat, sondern die ziehen sich halt wirklich durch die Karriere. Und da muss man immer ein bisschen, also da tue ich mich schwer, weil ich einfach schon so oft daneben gegriffen habe mit Spielern, die einfach relativ viel gut konnten und dann schlechte Hände haben oder dauernd Drops haben. Naja, das verbessert sich schon noch. Über die Jahre betrachtet ist das eher selten. Also die ziehen sich wirklich durch die Karriere. Er hat einen guten Catch-Radius, er hat auch einige Highlights. Es ist nicht so, dass er jetzt jeden Ball fallen lässt. Da gab es gerade bei hochgeworfenen Bällen, da zieht er ein paar tolle rein. Und er ist halt auch ein richtig guter Runner nach dem Catch. Also er ist shifty, er hat tolle Inside-Cuts, wirklich wie so ein Zone-Running-Back manchmal, habe ich den Eindruck gehabt. Slithering durch Tackle-Attempts, bietet auch kein klares Target für Defender, da prallen immer wieder welche ab, weil sie die richtige Positionierung nicht finden gegen ihn. Darum wurde ja auch, der wurde ja extrem viel, sowohl bei Michigan als auch bei Iowa, dann mit so diesen Tight End Middle Screens oder auch Shuffle Passes eingesetzt. Das macht man halt nur, wenn der eben sich auch bewegen kann. Und halt insbesondere in dem Jahr bei Michigan, wo er so viel, also wo er so gut produziert hat, der Meister der Delayed Releases. Ne? Das Unblocken, Patience, nicht zu früh auf die Route. Erstmal abwarten, dann gehst du raus, bist du völlig frei. Damit hat er regelmäßig Erfolg gehabt. Als Blocker, ich fand ihn willing, also ne, er ist bemüht. Erfurt steht außer Frage, manchmal ist er ein bisschen kopflos, manchmal, also er will es unbedingt, er ist jetzt auf jeden Fall ein Erfurt-Blocker, er schießt rein, nicht immer die richtige Positionierung, visiert die Defender nicht immer richtig an. Er ist nicht immer ineffektiv dabei, das muss man sagen. Also gerade als Puller und Vorblocker wurde er viel eingesetzt bei Splitzone. Da ist er nicht immer ineffektiv, aber er hat so diesen, ich habe so ein bisschen frantic genannt. Er ist so ein bisschen unkontrolliert und landet dadurch auch ziemlich oft auf dem Boden bei und nach Blocks. Also das ist jetzt alles nicht immer schlecht, auch die Downlocks oder so. Viel zu oft aber mit Schulter und zu wenig Arm. Das wird nicht in der NFL immer funktionieren. Das sieht halt gut aus manchmal, natürlich, wenn du mit der Schulter reingehst und den Gegner quasi plättest. Mhm. Aber da könnte er noch ein bisschen, da könnte es noch ein bisschen mehr Technik geben. So, ne? Er ist jetzt nicht der, hat jetzt auch nicht die krasse Core-Strength. Und er kann Blocks mit Armen jetzt auch nicht super lang halten. Aber einfach dieser dynamische Route-Runner, der Inline spielen kann, zumindest, der da vielleicht auch noch Verbesserungen hat. Yards after catch finde ich gut. Die Hände sind halt das, was ja so ein bisschen schade ist. Ich hatte ihn nicht als so schlechten Blocker in Erinnerung, also als ich vor 2, 3 Jahren mal geguckt habe. Und natürlich kommen diese dicken Verletzungsfragezeichen dazu. Genau. Ich finde, er wäre variabel einsetzbar. Er ist ja, wie gesagt, als Inline-Blocker bräuchte er noch eine ganze Ecke mehr, aber er kann halt Move-Tight-End spielen. Er kann da auch mal stehen, das hat er ja oft genug gemacht. Er kann Big Slot spielen. Ich habe ihn so in der 4. Runde. Ich finde ihn da spannend. Und ich weiß, dass du ihn auch spannend findest.
Ich habe ihn in der gleichen Range. Frühe 4. Runde ist er für mich. Eigentlich alles, was du negativ gesagt hast, würde ich so unterstreichen. Ich fand auch als Inline-Blocker oder generell rund um die Line of Scrimmage, dass er sich da manchmal zu aufrecht bewegt. Also ja, der ist jetzt nicht klein, aber 6'4 ist jetzt, wie gesagt, da gibt es größere Titans. Aber ich mochte ihn insgesamt schon. Also diese Mischung aus schnellen Füßen, einer gewissen Quickness underneath, Beschleunigung eben. Dadurch kann der als Route-Runner, finde ich, schon sehr, sehr weite Teile des Feldes auch öffnen. Der spielt tough, der kreiert eine gewisse Separation, der hat diese Big Plays und die spektakulären Catches hat er natürlich auch auf Tape. Für mich ist es wirklich, also Hände ist das eine, fit bleiben und als Inline-Blocker an Konstanz zulegen. So, gerade so dieses verlässliche Anker hier entwickeln, was eigentlich auch möglich sein sollte physisch bei ihm. Ich glaube, dann kann der ein High-End Nummer 2 Titan zumindest werden. In der NFL, weil ich fand, die physische Präsenz bei ihm springt einen schon mehr an als bei den meisten anderen in der Klasse.
Ja.
Sowohl eben in der Beschleunigung als auch, ja, einfach, du hast es, glaube ich, gesagt, auch, dass man so aussieht. Also, dass man, wenn man ihn sich anguckt, dann sieht man da einfach eine gewisse andere Präsenz auf dem Platz. Die Quickness eben um in der Route mit schnellen Cuts, mit einer für mich dann im ersten Moment auf jeden Fall überraschenden Agilität auch Separation zu kreieren. Das fand ich bei Eric All schon echt, echt gut. Und ich war dann echt so ein bisschen so, ja, okay, also Hände sehe ich den Punkt. Da bin ich dann vielleicht weniger gebranntes Kind als du und sage so, ich denke, das wird sich verbessern.
Vielleicht hast du recht. Ich würde mich freuen. Also.
Und dann fand ich sein Spiel halt schon relativ komplett. Wie gesagt, als Inline-Blocker will ich auf jeden Fall mehr Konstanz, mehr Anker, mehr Sicherheit noch von ihm bekommen. Aber in Summe hat der mir schon echt, echt gut gefallen. Also ich habe den sehr nah dran an Jatavion Sanders. Du ja dann offensichtlich auch, von wenn ich
mich richtig verstanden habe.
Ich glaube, Eric Ohl, das ist so einer, der könnte, wenn der fit bleibt, könnte das vielleicht der Talent sein, über den wir in 3 Jahren sagen, so das war der Stil so ein bisschen dieser Talent-Klasse.
Warum würde ich auch noch einen Schritt weiter gehen? Nicht nur sagen, der hat das Potenzial, glaube ich, da muss viel zusammenkommen. Klar, wir reden jetzt eben über Mid-Round-Picks, aber ich finde, der hat das Potenzial, wenn alles ideal läuft, hat er das Potenzial zum Starting Titan in der NFL. Da muss halt einiges passieren, aber ich sehe diesen Weg durchaus. Und auch mehr als bei anderen, die ich ähnlich gerankt habe, einfach weil andere sind in spezifischen Rollen sehr gut. Er könnte der sein, der, wie gesagt, in dem einen vielleicht solide wird als Blocker, als in einem Blocker. Da muss noch einiges passieren. Und nehmen wir die Hände raus, als Route Runner und Receiver nach dem Catch kann der halt richtig gut werden.
Ja, glaube ich auch. Und ich bin dann halt immer eher gewillt, so jemanden in der 4. Runde zu draften. Als Jatavion Sanders dann irgendwo Anfang dritte Runde, also eine Runde höher oder mindestens, wo du ja jetzt
genau.
Also wir sehen es beide anders, aber in der Prognose vermutlich wirst du Sanders mindestens eine Runde höher draften müssen als Eric Hall, wenn du den jeweiligen Spieler haben willst.
Plus, und da ist die NFL nun mal ein bisschen erbarmungsloser und sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht, dass die einfach, wir können natürlich über Verletzungen hinweg schon, aber wenn es zwei so gravierende gab, dann wird ihn das droppen lassen. Ne, da vielleicht bei einem Team nicht, das kann sein, aber ich glaube, wenn man sich die Boards angucken würde, was wir nie tun werden, im Durchschnitt wird der halt nochmal wahrscheinlich niedriger gesehen werden, als wir ihn sehen.
Ja.
Und das, wie gesagt, auch nicht ganz zu Unrecht, weil natürlich spielt das eine Rolle und natürlich ist das wichtig, wenn du eben nur so ein paar Draftpicks hast, wie die meisten Teams. Und dann wäre es auch schön, dass die Midrounder sitzen und dass man da nicht überall so viel Risiko geht. Bei All denke ich, ich würde natürlich einen sehr, sehr guten Arzt erstmal konsultieren oder engagieren und sagen, hier, guck dir das mal alles an, wie groß ist die Chance und so, aber ansonsten, das ist schon ein leckerer Spieler. Also da bin ich, oder das sehen wir ganz ähnlich. Ich fand bei ihm, als ich das erste Tape angemacht habe, und ich hatte ihn irgendwo zwischen den ganzen anderen, ich hatte mir einen Eindruck gemacht, der Eindruck war offensichtlich vorher nicht ganz richtig. Also das ist ja oft so, dass man dann guckt mal ein bisschen und sieht mal Highlight-Plays und dann schätzt man den so ein. Aber der, nach irgendwie einem Viertel, also einem Quarter, dachte ich, man sieht einfach, wie er sich anders bewegt gegenüber all den anderen, die ich vorher gesehen hatte. Ich muss ihn höher nehmen. Und man sieht, wie dynamisch er ist. Man sieht, wie gut er Routes läuft. Dass es nicht nur eine Projektion ist. Wir haben natürlich ein paar Spieler. Ich finde es übrigens schade. Wir haben eine Tight-End-Klasse, muss ich sagen, die so schwierig ich sie in vielen Bereichen finde, weil es einfach so, weil so viele Spezialisten sind und so viele, die man irgendwie eine ganz spezifische Rolle packen muss, haben wir doch eben dieses Phänomen, dass ungewöhnlich viele gute Hände haben. Das ungewöhnlich viele wenig
da droppt. Fällt er dann sich ab,
und dann der eine, der mir wirklich gut vom Route-Running von den Mid-Round-Titans gefällt, wirklich sehe, der kreiert konstant Separation bei unterschiedlichen Routes. Warum muss der jetzt gerade so ein bisschen die Steinhände haben? Das ist einfach nicht schön. Ja, aber sonst wäre auch kein Mid-Rounder bei mir. Also,
richtig, sonst wäre er höher,
Dann will ich einen klaren Tag 2. So, das muss ich ganz klar sagen.
Und da ich glaube, das sind so die Eric Hall, Jaheim Bell, wir haben jetzt ja zum Beispiel über einen Jared Wiley von TCU, der ja auch gerade irgendwie noch mal Hype kriegt, haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das sind so diese Midrange-Gruppe, weswegen ich dann doch die Klasse mehr mochte als gedacht. Plus eben, dass ich mit jetzt bei Sinnott und Theo Johnson einfach noch mal eine Ecke höher bin als der Konsens.
Deswegen mochte ich die Klasse nicht unbedingt, oder? Ich glaube, Johnson wird schon an Tag 2 gesehen mittlerweile. Eigentlich relativ.
Ja, okay, gut, kann auch
sein. Also bei Sinnott ja, bin ich ja auch immer. Aber ich glaube, Theo Johnson, da sehen viele das Upside und die Penn State Freaks, die werden halt einfach irgendwie auch. Ich meine, Brandon Strange wurde halt krass overdrafted, weil der plötzlich auch, obwohl man es jetzt nicht unbedingt so krass gesehen hatte, stimmt, natürlich auch athletisch getestet hat wie sonst.
Aber das war Jacksonville, oder? War es nicht Jacksonville?
War das Jacksonville? Ja, es war Jacksonville, ne? Jacksonville, ich dachte, war gerade bei Texans. Nee. Ja, genau. Das wissen wir. Also, wenn es noch weitere Beweise nach Trevor Walker gebraucht hätte, dann wissen wir, dass das schon sehr gut ins Profil passt. Aber es gibt eine, Jared Wiley ist ein spannender Spieler auch natürlich. Der hat extrem gute Hände, einen riesen Catch-Radius, aber den fand ich so unbalanciert. Also der kriegt der kriegt seinen langen Körper einfach nicht über die Füße dauerhaft und stummelt da rum. Also kein schlechter Spieler, bemerkt. Also den kann man.
Ich weiß nicht, ob der viel schlechter ist als Jatavion Sanders, ehrlicherweise.
Nee, viel schlechter habe ich den nicht.
Genau.
Jetzt wäre natürlich also ein bisschen, aber schon, weil bei Sanders sehe ich einfach mehr Upside, muss ich sagen, weil dazu bewegt er sich mir ein bisschen besser als Jared Wiley. Jared Wiley finde ich auch spannend, weil der hat natürlich diesen Ultra-Catch-Radius. Das ist, ne, also als Red Zone-Waffe kann man den vielleicht sogar relativ schnell einsetzen. Aber sonst finde ich das dann noch ein bisschen mehr zu tun als Blocker, hat er mir gar nicht gefallen. Aber gut, das hat Sanders auch weniger als den Konsens. Und ich werde dich jetzt nicht nach Kate Stover fragen.
Hört euch einfach an, was ich letztes Jahr zu Michael Mayer gesagt habe. Schraubt es dann eine Stufe runter, ein Tier tiefer. Aber das ist meine Analyse zu Kate Stover.
Vielleicht zwei, also sagen wir zumindest zwei Runden tiefer, oder?
Also ja, zwei Runden tiefer. Ja.
Also
ich habe Kate Stover mit einer vierten Runden Great.
Hast du nicht mit einer mit Second oder sowas?
Ja, ich glaube, zweite Runde. Also Meyer war halt mein Teil in 5. Das war letztes Jahr so wo viele Leute das nicht verstanden haben oder mich oder anderer Meinung waren, was ja völlig okay ist. Meyer war mein Tight End 5, weil ich eben gesagt habe, so ein solider Allrounder-Tight End, wo ich aber nicht die, in keinem Bereich so die dominanten Trades oder die krasse Upside oder so dieses, der hat einen Weg, um irgendwie ein Top 5, Top 7 Tight End in der NFL zu werden. Das drafte ich halt nicht in der ersten Runde. Und deswegen.
Nee, in der ersten hatte ich den auch nicht. Ich hatte ihn höher als du, aber ich hatte ihn auch nicht in der ersten. Ja. Genau, nee. Aber klar, das war natürlich, er war natürlich oft, war, also gerade noch etwas weiter vor der Draft war es ja immer so Michael Mayer oder Kincaid, so ein bisschen die Frage. Ne? Und das hat sich dann nachher so ein bisschen natürlich auch, wie soll ich sagen, also hat sich dann auch ein bisschen mehr so ergeben, wie wir es gesehen haben.
Ich mochte halt zum Beispiel Laporta mehr, weil ich einfach da die Chance gesehen habe, dass der ein richtig, richtig guter Receiver werden kann. Natürlich nicht in dem Maße, in dem er es wurde. Also so weit auch wieder nicht, aber da war halt so für mich, und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt dieses Jahr sagen würde, jetzt muss ich den Namen kurz schauen, wo ich sagen würde, zum Beispiel Dio Johnson versus Jatavion Sanders. Sanders hat Upside, ja. Dio Johnson hat für mich mehr die Chance, ein High-End-Spieler zu werden. Oder vielleicht sogar noch besser Ben Sinnott versus Jatavion Sanders. Der passendere Vergleich.
Wobei du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vor allem ein Riesenfan von Donald Washington warst und den sogar in der First hattest, oder?
Das kommt dieses Jahr. Das
ist Arthur Smith. Auf jeden Fall. War nicht als versteckte Kritik gedacht. Das war natürlich, bei mir war halt, ich war halt krasser Laporta-Fan. Das war my guy bei den Titans. Aber ich kann die Donald Washington war natürlich klar, dass das so ein bisschen Boom or Bust ist oder so ein bisschen, da kann halt richtig viel draus werden, aber kann vielleicht auch hat ein bisschen niedrigeren Floor, zumindest als Receiver oder als kompletter Tight End, aber da glaube ich auch, da bin ich auch ganz fest.
Also, wenn wir eins trotzdem, gelernt haben trotzdem, von Arthur Smith, dann ist es doch, dass der Nummer 2 Tight End eine ausgeprägte Rolle bekommt.
Stimmt. Ja, und ich meine, ist ja auch, also ich bin jetzt nicht der größte Arthur Smith Fan der Welt, aber die beiden Titans, die Steelers da haben, das ist natürlich schon, damit kann man schon ganz gut arbeiten, denke ich. Und das Lustige ist ja, dass Freiermuth der einzige Penn State Titan ist, der eben nicht dieses krasse athletische Profil hat, aber derjenige ist, der am besten eingeschlagen ist. Es ist schwierig, wie immer. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir, Adrian. Es war wie immer ein sehr Fest. Gerne. Ein kurzes Fest. Vielleicht kriegen wir es nächstes Jahr wieder, vielleicht auch ein bisschen früher, damit auch mehr noch in den Genuss dieses Auftritts kommen.
Also das Schöne mit der Thailand-Folge ist ja, die kannst du auch am Freitag noch hören, weil wahrscheinlich wird einer weg sein, hast du am Freitag noch was zu hören.
Absolut. Genau. Da kann man dann vielleicht nochmal nachfassen und diejenigen, die Brock Bowers gedraft haben und unbedingt unsere Takes noch zu den hunderten anderen hören wollen, die können natürlich auch nochmal reinklicken. Ja, das war's mit den Sofascouts für dieses Jahr. Wir sind ja beide in unterschiedlichen Rollen und auf unterschiedlichen Ebenen und Medien sind wir ja dann dieses Mal live dabei bei der Draft. Wie gesagt, Adrian wird bei RTL zusammen mit Christoph das Ganze mit seiner hohen Expertise begleiten und die Expertise des Ganzen drastisch aufwerten, möchte ich jetzt mal vermuten. Ich kann es leider nicht verfolgen, weil wir ja nun selber, Christian und ich ja nun selber zusammen mit Nikola, der wieder im Hintergrund die Fäden spinnt, an den ich einen großen Dank ausrichten will für all das, weil im Hintergrund ist immer undankbar. Man kann keine Takes geben, aber es ist umso wichtiger, dass er das tut und wir es tut. Und wir drei werden mit einigen Gästen das Ganze ja dann in gewohnter Weise bei YouTube und Twitch auch live kommentieren, alle drei Tage. Adrian, viel Spaß.
Euch auch. Ja, euch auch.
Genau.
Ich werde mir die Real-Life-Picks von den Chargers auf jeden Fall anschauen.
Das ist absoluter Muss. Auf jeden Fall.
Ich hoffe, sie machen jetzt nicht irgendwas Langweiliges wie Malik Nabers zu nehmen, aber gut, dann.
Ja, also ich hoffe natürlich wirklich auf eine, sagen wir mal, Fuaga in der Runde 1, dann vielleicht, wir hatten ja schon drüber geredet, Blake Coro muss irgendwann sein und dann irgendwann so, es müssen auch ein paar Michigan Guys sein. Also
wenn ich glaube, wenn ich auf einen tippen würde, dann ist es Junior Colson. Junior Colson, genau, das ist in der zweiten Runde.
Oder wirklich hinten einen der O-Liner, ne? Also ob Sinter geht vielleicht ein bisschen früher, aber sonst einen der Tackles wie Henderson oder so, die jetzt ja dann wahrscheinlich Guard spielen werden, das wäre auch ein, oder Keegan oder so. Also hinten wird irgendein Michigan-Guy spätestens eingesammelt, wenn es nicht Colson vorher ist oder Corum.
Muss.
Auf jeden Fall. Gut. In diesem Sinne, allen viel Spaß bei der Draft und bis ins nächste Jahr. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.